herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich heute wieder in großer Runde zu sein. Bei mir ist heute der Fred, hallo.
Hallöchen, Basti.
Und der Udo, hallo.
Hallo.
Der hatte sich angekündigt. Ja.
Manche Dinge muss man bringen.
Genau, der Udo ist heute ganz besonders heiß auf diese Folge.
Oh ja, oh ja. Ich mag es besonders heiß, obwohl es gerade draußen anfängt zu regnen und endlich die erhoffte Kühlung bringt. Aber nachdem wir mit The Burning ja letztens schon ein heißes Eisen hier hingelegt haben, geht's ja direkt feurig weiter, was?
Das ist absolut korrekt. Ist auch tatsächlich eine schöne Reihenfolge mit The Burning und manche mögen es heiß. Du hattest das ja schon beim letzten Gespräch angekündigt und genau. Ihr da draußen, die ihr hier eingeschaltet habt, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt und vielen Dank für die neuen Bewertungen, die wir bekommen haben. Das ist nicht an uns vorbeigegangen. Vielen lieben Dank. Alle anderen, die es noch nicht getan haben, macht das mal, haut da mal auf den Like-Button, schickt uns Liebe rum. Und damit haben wir sozusagen gleich mal die Werbetrommel an den Anfang gepackt und müssen jetzt zum Ende machen. Vielen lieben Dank. Ja, und ihr habt ja natürlich schon drauf geschaut und wisst ganz genau, worum es heute geht. Nämlich heute geht es um Manche mögen's heiß von Billy Wilder. Und für mich war es ein großes Anliegen, diesen Film unbedingt mal mit in diesen Podcast zu nehmen. Bevor ich aber irgendwas dazu sage, habe ich eine Frage an euch, nämlich, wie sieht es denn bei euch aus mit dem Film? Hattet ihr denn da schon so Erfahrung mit dem Film? Kanntet ihr den nicht? Und ich würde mal mit dir anfangen, Fred.
Aber gern doch. Der Film ist, also der Titel vom Film und ganz grob die Idee, die man davon hat, die ist ja so kulturell tiefsitzend, dass man, ich glaube, jeder was damit anfangen kann. Und als Filmliebhaber habe ich vielleicht vor 20 Jahren oder so ungefähr gesagt, den muss ich mal schauen, habe ihn geschaut und fand so lala. Mhm. Also so irgendwie, ja, okay, also ja, ich habe mich mit nichts beschäftigt, war auch Prä-Internet-Zeit wahrscheinlich, als ich den geschaut habe, einfach geschaut und geguckt, was ist denn das? Und dadurch, dass ich prinzipiell ja auch viel alten Kram geschaut habe, war es jetzt nicht so, dass ich mich komplett wegen dem Zeitbezug oder so rausgehauen hat, sondern hat mich einfach nicht ganz so gecatcht gehabt. Und deswegen fand ich es ganz spannend natürlich, so ähnlich wie bei Perdita Turanko, den ich ja auch ewig nicht gesehen hatte, jetzt die zweite Chance zu haben und zu gucken, ob der jetzt besser funktioniert, vielleicht auch mit ein bisschen mehr Vorwissen. So war mein Kontakt.
Cool. Dann gleich mal die Frage an dich, Udo. Wie sieht's denn bei dir aus?
Tja, das ist eigentlich ganz spannend, weil eigentlich kenne ich ja echt viel von diesem alten Krempel. Ich bin da Fan von, ich bin da auch mit groß geworden dadurch, dass irgendwie meine Eltern mit mir echt viel von dem Zeug geguckt haben, zusammen mit meinen Geschwistern. Auch bei meinem Onkel und meiner Tante gab's immer Filmabende, wo diese Dinge so aus diesen Zeiten im Player gelandet sind, aber der hier nicht. Und ich weiß gar nicht warum. Der ist an mir vorbeigegangen. Ich wusste so aus irgendwelchen Richtungen, ich kann es gar nicht genau sagen, ich kannte das ein oder andere Zitat und halt so den generellen Ruf dieses Films. Aber das war's dann auch schon. Also wirklich absolut erste Begegnung, komplett frisch. Ich hatte auch die ganzen Szenen und so nie gesehen. Ich kannte höchstens das Filmplakat. Und und wie gesagt, so ein, zwei Zitate, aber das war's dann auch schon mit der Vorbildung. Von daher sehr, sehr spannend, jetzt dann so spät so einem alten Klassiker dann zu begegnen.
Ja. Fred, du hattest nur eine Frage.
Ja, warum bringst du diesen Film jetzt mit? Was hat dich dazu bewogen, dass dieser Film in dieses Podcast würdig ist?
Wegen der Quote.
Für die Kohle. Ach klar.
Das war jetzt der Hot Take.
Ja, was zu beweisen wäre. Ich war tatsächlich die ganze Zeit am Überlegen, wir brauchen mal wieder einen schönen älteren Film, also einen, der noch vor den 70ern ist, vielleicht auch noch sogar vor den 60ern ist. Und das haben wir ja wirklich sehr lange sträflich vernachlässigt. Und so sind wir durch ein bisschen hin und her gerückt, tatsächlich sogar noch in den 50ern. Und ich habe überlegt, was könnte man da machen? Und wir hatten schon, wie gesagt, ein paar. Und da gab es natürlich ein paar andere Klassiker. Aber da wollte ich vor allen Dingen auch warten, was ihr so mitbringt. Aber mein Favorite aus dieser Zeit ist halt Manche mögen es heiß. Denn den habe ich schon in sehr jungen Jahren gesehen. Da war ich, glaube ich, 10 oder irgendwas, 9 oder 10. Da habe ich den schon gesehen. Und das war so ein Familienliebling. Den mochte jeder in der Familie. Das war so ein Film, da konnte man sich auch mal auf einer Feier drüber unterhalten. Da konnte man sich über die Witze und Gags unterhalten. Und das ging durch verschiedenste Generationen. Natürlich habe ich viele Gags damals noch nicht so verstanden. aber ich habe tatsächlich dieses erotische Prickeln, glaube ich, zum ersten Mal irgendwie in einem Film wirklich wahrgenommen. Also richtig so gemerkt, okay, da ist noch eine andere Ebene irgendwie. Auch wenn mich das jetzt nicht großartig berührt hat, aber da wusste ich, okay, hier gibt es noch eine andere Ebene. Und das fand ich irgendwie sehr spannend und ich habe den bestimmt jetzt in meinem Leben schon 10 Mal gesehen, würde ich sagen, so über die letzten 35 Jahre verteilt. Und ja, jetzt habe ich nochmal gesehen und muss wirklich sagen, es hat mir wieder Spaß gemacht. Es war wieder schön und bin auch sehr gespannt auf das Gespräch heute, wie wir da zusammenkommen, ganz besonders mit diesen. Also dich, Udo, dass du den ja noch gar nicht gesehen hast, ist wirklich echt spannend. Wie wirkt denn so ein 65 Jahre alter Film heute im Jahr 2024 auf dich und was sich bei dir geändert hat, Fred? Und ja, da gucken wir uns das Ganze heute mal ein bisschen an und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Da müssen wir definitiv mit der Lupe ran, da bin ich auch sehr gespannt. Aber noch eine kurze Frage zu deiner ersten Begegnung in dem jungen Alter. Warst du verschossen in Marilyn Monroe?
Gute Frage. Also auf jeden Fall hat die eine Faszination. Also anders kann ich das nicht ausdrücken. Verschossen war ich nicht, aber die hat mich wahnsinnig fasziniert, aber wirklich wahnsinnig fasziniert. Also das ist eine Ausstrahlung, ein Charme. Können wir gerne nachher noch drüber sprechen, aber ich habe schon relativ schnell festgestellt, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht.
Okay.
Genau. Lassen wir es so machen wie immer. Wir machen fix die Hard Facts, damit wir das hinter uns haben und dann steigen wir heute ins Gespräch ein. Und mal schauen, wo wir heute rauskommen.
Okay.
Dann mache ich doch gleich mal hier den Auftakt. Der Film Manche mögen's heiß im Original Some Like It Hot aus dem Jahre 1959, Regie von Billy Wilder. Und das wäre hier in dem Fall tatsächlich eine kleine Premiere, denn wir hatten noch keinen Film von Billy Wilders, also der erste, der hier bei uns im Podcast auftaucht. Der gute Billy Wilder, der hat viele bekannte Filme gemacht, die wir alle gesehen haben. Unter anderem, Fred hat es im Vorgespräch gesagt, Sunset Boulevard.
Genau. Oh ja.
Den er ja auch jetzt am Wochenende auch gesehen hat.
Genau. Und welche habt ihr noch so gesehen? Ich habe einige von Billy Wilder gesehen, nur eben Sunset Boulevard noch nicht. Und ich habe zum Beispiel dieses Jahr im Winter habe ich Zeug in der Anklage, war das glaube ich, ne, mit Marlene Dietrich geschaut. Auch ein netter Film.
Ich hab Favorites auf jeden Fall Sunset Boulevard, muss ich sagen. Das Apartment ist auch von ihm und ich glaube, Irma Ladus ist auch von ihm, oder?
Korrekt.
Ja, den kenne ich.
Genau, mit Shirley MacLaine und
ganz genau. Dann hätte ich vielleicht noch den Double Indemnity oder wie auch immer ausgesprochen wird. Ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt, aber den mag ich auch ganz gerne tatsächlich. Indemnity? Ja, ich glaube, Indemnity wird es gesprochen, ne? Ja.
Egal. Double Indemnity, genau.
Ja, genau. Den mag ich soweit auch ganz gerne. Und den Witness for the Prosecution, den hast du ja schon erwähnt. Also den kannte ich schon ganz, ganz früh und den mag ich tatsächlich wirklich gerne. Das ist auch ein richtig, richtig schönes Ding. Charles Laughton, der ist mir direkt so eingebrannt in diesem Film. Das ist also wirklich sehr, sehr cool inszeniert, das Ganze. Ja. Basti, hast du da noch Dinge?
Ja, also man muss dazu sagen, mein Vater war ja riesengroßer Billy Wilder-Fan und der hatte wirklich riesengroßes Faible halt auch für das Duo Walter Matthau und Jack Lemmon.
Ja.
Und da hat er ja nur einige gemacht halt. Das war ja Extrablatt, den ihr ja schon erwähnt hattet. Buddy Buddy müsste es gewesen sein. Das Mädchen Irma Ladus war zwar ohne Matthau, aber auf jeden Fall mit Jack Lemmon. Den mochte er sehr. Und er mochte sehr 1, 2, 3. Den habe ich auch noch auf der Pfanne, nämlich auch noch nicht gesehen. Übrigens, der Double Indemnity ist Frau ohne Gewissen.
Ach, siehst du, genau.
So,
der fehlt mir auch noch.
Ist so der klassische Noir-Film. Also wirklich so ein absoluter Klassiker.
Noir fällt mir aber noch ein. Das verlorene Wochenende. Lost Weekend? The Lost Weekend? Irgendwie so heißt genau. Der im Original. Den muss ich da auch noch anführen. Der ist zwar eine ganz andere Richtung Noir, aber der ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben. Und der ist auch von Wilder.
Mhm.
Ja.
Und das Witzigste ist, das ist nicht mein erster Billy Wilder-Film, obwohl ich diesen ja schon ich glaube, in 9 oder 10 Jahren gesehen habe, nämlich der erste, den ich gesehen habe, war das verflixte siebte Jahr.
Ach,
und stimmt, da hab ich auch gesehen. Muss ich 7 oder 8 Jahre sogar alt gewesen sein. Der ist auch mit Marilyn Monroe und der ist auf jeden Fall ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber hat dann doch das ein oder andere sehenswerte Moment halt mit drin. Da ist der Film mir schon ein bisschen zackiger, gerade wenn es um den Hays Code geht, über den wir auch gleich nochmal sprechen werden.
Ich glaube, mein allererster Billy Wilder war tatsächlich sogar das Privatleben des Sherlock Holmes. So, habe ich auch nicht mehr so viel Erinnerung dran, aber ich weiß, dass ich ihn damals sehr, sehr früh gesehen habe und dass ich den damals, sofern ich mich noch richtig erinnere, wirklich ziemlich cool fand. Den müsste ich eigentlich echt nochmal wiederholen, weil das ist echt ewig her. Ich nur noch rudimentäre Bruchstücke in meinem Kopf.
Beim Drehbuch ist es ein bisschen spannend. Das hat der Billy Wilder zusammen mit dem I.A.L. Diamond geschrieben. Die beiden haben eigentlich fast immer zusammengearbeitet, also wirklich so ein Dreamteam. Das Drehbuch aber selber, das hatte eine Vorlage und zwar aus dem Jahr 1935 gab es von Robert Turin und Michael Logan, gab es schon das Drehbuch und zwar für den Film Van Father Moore. Und auf diesem Drehbuch wiederum basierend gab es 1951 schon eine deutsche Variante von diesem Film unter der Regie von Kurt Hoffmann. Der liebe Billy Wilder hat sich zu diesem Film wie folgt geäußert, dass es ein ganz furchtbarer, langweiliger Film gewesen wäre und drittklassig wäre und hat das Drehbuch genommen und eben halt mit dem Herrn Diamond zusammen umgeschrieben. Und finde ich tatsächlich spannend, was hier dabei rausgekommen ist. Können wir dann nachher noch besprechen. Mhm. Gehen wir weiter. Geschnitten hat uns das Ganze der Arthur P. Schmidt, ein wirklich klassischer Editor. Der hat viele Hollywood-Filme gemacht, unter anderem halt auch Sunset Boulevard oder Ace in the Hole hat er gemacht, Sabrina hat gemacht, The Blue Dahlia und viele Klassiker, die ich auch wirklich alle noch nicht gesehen habe. Kurze Frage, hat irgendeiner von euch einen von diesen Filmen schon gesehen?
Manche sagen irgendwie was, aber es kann sein, dass die mal im Fernsehen irgendwann in den 80ern auf ARD liefen oder sowas und ich gesehen habe.
Puh, ich kann es auch nicht mit Bestimmtheit sagen.
Okay.
Also bei diesen alten Dingern, es ist so schwierig. Es gibt so viele davon und manchmal bringt man es da noch echter, weil der Abstand so groß ist. Ne? Man schmeißt die auch mal gerne durcheinander und so und wenn man die nie wieder aufgefrischt hat, voll schwierig.
Gut, kann ich nachvollziehen, weil mit Charles Lang ist es nämlich genau auch so ein Ding, das ist nämlich auch so ein richtig krasser alter Hollywood-Veteran, der wirklich wahnsinnig viele große Klassiker gemacht habe und ich kann wirklich sagen, ey Mann, ich kenne wirklich echt keinen Film großartig davon. Oh, ich weiß, dass es die gibt.
Charade ist so toll. Hat er gemacht. Der ist so ein wunderbarer Film, den mag ich wirklich sehr für seinen Humor, für die ganze Art, für die Geschwindigkeit, aber auch wie der halt gefilmt ist. Also das ist wirklich, und die Musik ist wirklich, also Charade hat einen der Soundtracks überhaupt. Ganz, ganz fantastischer Streifen.
Ja.
Um jetzt mal hier einen zu nennen zumindest.
Genau. Na gut, die glorreichen 7 wäre jetzt hier so ein wirklich super Klassiker, den man da vielleicht kennen könnte.
Oh, und The Big Heat von Fritz Lang ist auch so einer. Der ist auch ein bisschen bekannter.
Genau, also da muss ich wirklich sagen, da habe ich echt fast nichts gesehen, außer die glorreichen 7.
Ja.
Nee. Aber auf jeden Fall Veteran und das werden wir nachher dann auch nochmal zusätzlich nochmal besprechen, denn da habe ich noch ein paar Talking Points.
Gut.
Gehen wir weiter. Die Musik kommt hier von dem Herrn Adolf Deutsch. Der Mann mit dem
mit den besten Jahren von den besten Namen in der Zeit zwischen 33 und 45.
Genau, und das, obwohl er nicht wie Billy Wilder Immigrant war, sondern er ist wirklich gebürtiger Londoner. Und er selber hat den Background, der kommt aus dem Symphonic Jazz und hat dann natürlich halt auch ganz viel Filmmusik gemacht. Mhm. Der hat 1929 schon mit der ersten Filmmusik angefangen. Das heißt also, er hat wirklich den Übergang von der Stummfilmzeit zum Tonfilm hat er komplett mitgemacht und war da sozusagen in den Anfängen auch mit drinne und hat da für viele Filme wirklich den Soundtrack gemacht. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich mir das jetzt alle so ein bisschen so anschaue, ich kenne auch hier echt nicht viele, die er gemacht hat. Ja, also Filme, ich habe die nicht gesehen.
Zumindest der Malteser Falke muss auf jeden Fall genannt werden. Da ist die Musik auch wirklich stark. Das Apartment ist auf jeden Fall auch so ein Ding. High Sierra, weiß ich jetzt nicht mehr, wie die Mucke war, aber ich mochte den Film auf jeden Fall sehr gerne. Also der hat da schon wirklich bekanntere Sachen gemacht, ein paar starke Sachen gemacht, häufiger auch irgendwie Bogart-Sachen und so. Ne? Also das ist schon recht beeindruckend, wenn man da so durchguckt. Hm?
Ja, der Vater der Braut hat er noch gemacht, also den Klassiker mit Spencer Tracy.
Ich glaube, They Drive By Night habe ich auch mal gesehen, aber da kann ich mich jetzt also zum Erbrechen nicht mehr an die Mucke erinnern. Keine Ahnung, aber ich glaube, ich mochte den Film auch ganz gerne. Ja.
Ich würde sagen, wir haben jetzt erstmal soweit alles, was wir so bräuchten, um durch den Film zu kommen, oder fällt euch noch irgendwas ein, was ich jetzt abhängen sollte?
Nee. Das tut es.
Dann würde ich an dich übergeben, lieber Fred, und sagst du uns doch mal bitte, wer hier alles mitgespielt hat.
Also die drei Hauptacts, die jeder kennt, sind Tony Curtis, Marilyn Monroe und Shaq Lem. Mhm. Tony Curtis und Shaq Lem als Musikerpaar, die zwei Musiker, Saxophonist Tony Curtis und glaube ich Bullfiddle, haben sie für den Kontrabass die Bullenfiedel genannt. Hatte ich so noch nie gehört. Shaq Lem an der Bullfiedel und Marilyn Monroe als Sängerin eines Mädchenorchesters, die Sugarcane Kowalczyk heißt. Tony Curtis als Joe oder Josephine oder der Shell-Öl-Millionärs-Sohn und Shaq Lem als Sherry Daphne. Shaq Lem hat ganz viel mit Billy Wilder dann später noch zusammengearbeitet. Das war so mit sein erst, der hatte vorher einen Film, wo der aufgefallen war und hat dann noch viele mit Billy Wilder zusammen gemacht, unter anderem Das Apartment und Das Mädchen Irmela Tews. Und Marilyn Monroe hatte das verflixte siebte Jahr auch schon mit Billy Wilder zusammen gemacht. Mr. Tony Curtis hatte witzigerweise, obwohl das Gesicht so bekannt ist, das ist eigentlich der Film, mit dem ich ihn auch am meisten in Verbindung bringe. Ich habe ihn auch in Spartacus mit Kirk Douglas gesehen und in irgendwelchen anderen Sachen, aber nie in so einem großen Kracher nochmal, der mir hängen geblieben ist. Hättet ihr da einen, wo ihr sagt, Tony Curtis verbinde ich mit was ganz anderem als mit manchen mögen es heiß?
Eigentlich nicht, nee. Also er hat in vielen Sachen mitgemacht, die ich kenne und die ich mag, aber ich verbinde keinen dieser Filme jetzt unbedingt mit seinem Gesicht. Mir ist sein Gesicht wahnsinnig bekannt, weil ich ihn immer und immer wieder irgendwo gesehen habe. Aber auch da nichts, wo ich jetzt den Finger drauf lege und sage, boah, das ist jetzt der Tony Curtis Film. Ich weiß halt, ne, meine Eltern waren immer sehr, sehr begeisterte Fans, wenn sie irgendwie was mit dem gucken konnten, dann war das wichtig. Ich verbinde ihn leider mit einer ziemlich miserablen Poirot-Verfilmung. Das ist eher eine spätere Ustinov-Verfilmung, die nur fürs TV gemacht wurde. Mörder in drei Akten ist das, wo ich ihn ganz klar auch irgendwie mit verbinde, aber ich mag ihn leider nicht besonders. Von daher eher eine schlechte Konnotierung.
Der hat zwei gute Sachen gemacht. Eins ist Manche mögen's Eis und das andere ist Jamie Lee Curtis.
Und Flucht in Ketten.
Stimmt. Doch, der war ganz gut. Den habe ich jetzt irgendwie übersehen gehabt.
Er hat ja auch in guten Filmen mitgemacht, aber da hat er halt super kleine Rollen und damit verbindet man ihn halt nicht.
Genau, da ist halt nicht so diese, man verbindet ihn halt nicht damit.
Nee, so ein Winchester 73, wüsste ich jetzt nicht, wo der da genau auftaucht, aber ich mag den Film total gerne. Da muss ich jetzt nochmal irgendwie tiefer, das ist wirklich als Western, wenn man mit Western irgendwie mal was, wenn man da mal einen Einstieg finden will, der so diesen klassischen US-Western bedient, Winchester 73 ist wirklich fantastisch. Aber wo da genau jetzt Tony Curtis vorkam, ja, keine Ahnung.
Ich schreibe es mir auf die Liste. Okay, und dann komm, ich habe noch auf jeden Fall drei Nebenrollen, die ich noch, vier, die ich jetzt mal benennen würde. Das eine ist George Raff, der spielt hier im Deutschen, heißt er Gamaschen Colombo. ich habe den Film vor 20 Jahren auf Deutsch geschaut natürlich und jetzt gestern im englischen Original. Das ist schon ganz witzig. Also Spats hieß der, also die Gamaschen sind die Spats im Englischen. George Raff hat den Original Scarface gespielt und spannend ist, er spielte den Gangster, hat Scarface gespielt und hatte selber Connections zu, ähnlich wie Frank Sinatra, zu den Mobstern in der Zeit. Und dann haben wir Joe E. Brown, der den lüsternen reichen Mann spielt, der sich an Jack Lemmons weibliches Alter Ego ranschmeißt und da wohl quasi aus dem Ruhestand wiedergekommen war und der wohl sehr bekannt war 10 Jahre vorher in den USA. Und dann haben wir Pat O'Brien, der...
Der Gitarrist ist von Cannibal Corpse.
Ah, genau. Und der als Zombie wiedergekommen ist, um bei Cannibal Corpse Gitarrist zu machen. Okay, es stimmt. Und der hat auch wahnsinnig viele Filme von 30ern und 40ern und hauptsächlich bis so Ende 60ern gemacht und ganz viel auch eine ähnliche Rolle gespielt, soweit ich das weiß. In dem Polizisten spielt er, den Ermittler gegen die Prohibition verstoßenen Mafia-Bosse. Mhm. Ansonsten sagen mir die Filme, außer Manche mögen es heiß, von ihm jetzt nicht so viel. Der Junge mit den grünen Haaren kenne ich selber nicht, die Filme, die hier so aufgelistet sind. Dann die Leiterin des Mädchenorchesters, die Joanne Shawley spielt Sweet Sue und Sweet Sue ist die Leiterin der Damenkapelle. Und Hart aber herzlich hat sie dann in der Serie eine Folge mitgespielt. Ansonsten das Mädchen Irma LaDuce, auch von unserem geliebten Billy Wilder. Und das Apartment hat sie danach noch mitgespielt. Und was vorher vor dem Film war, kenne ich auch nicht. Amazon Urwalds.
Okay. Und für die Columbo-Fans da draußen vielleicht noch hat sie mitgespielt Mord in Pastel.
Oh ja.
Suitable for Framing.
Und jetzt nicht gerade der letzte Film für uns 80er-Fans, City Heat. Der Bulle und der Schnüffler.
Ah, sehr gut.
Okay, das war's dann mit dem Cast.
Nee, nix da. Ich möchte noch einen erwähnen. Und zwar nicht, weil der eine Karriere hatte. Ich glaube, der hatte genau gar keine Karriere. Aber ich möchte ihn erwähnen, weil ich ihn in diesem Film irgendwie total gerne mag. Und das ist der Al Brenneman, der hier den Hotelpagen spielt.
Ach du meine Güte.
Ja, es ist mir irgendwie ein Bedürfnis, weil in der Liste der Nebenfiguren, über die wir nachher auch ein bisschen quatschen werden, den mag ich. Den irgendwie hat er was Besonderes. Irgendwie ist der hier ziemlich cool. Und hat auch komödiantisch echt ein cooles Timing drauf. Also ja, den wollte ich nicht unerwähnt lassen. Und den erwähnt, glaube ich, sonst nie irgendjemand. Also, Al Brenneman, das ist dein großer Moment, bitte.
Gut, dann wären wir vollständig.
Dann bringe ich hier eine Neuerung ein. Ich habe mir nämlich auf der DVD-Hülle die Inhaltsangabe durchgelesen oder den Kurzinhalt darauf durchgelesen und dachte mir, nee, das machen wir anders. Jetzt hier, wir sind im Jahre 24. Wir nutzen jetzt die KI. Also habe ich Perplexity bemüht und habe die mal irgendwas zusammenfriemeln lassen. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das würde ich jetzt hier mal verlesen. Manche mögen es heiß, ist eine komödiantische Verwechslungsfabel, die in den turbulenten 20er Jahren spielt. Die beiden arbeitslosen Musiker Joe und Jerry werden zufällig Zeugen eines brutalen Massakers, das von der Mafia begangen wird. Um den mörderischen Gangstern zu entkommen, verkleiden sie sich als Frauen und schließen sich einer Damenkapelle an, die nach Florida reist. Als Daphne und Josephine geraten sie in eine Reihe von komischen Verwicklungen. Joe verliebt sich in die naive Sängerin Sugar Cane, während Jerry von einem älteren Millionär umworben wird. Die beiden Männer müssen nicht nur ihre wahre Identität geheim halten, sondern auch versuchen, ihren Platz in der neuen Welt als Frauen zu finden.
Finde ich so gar nicht verkehrt.
Nee, ja. finde ich auch. Da kann man mitarbeiten.
Das kann man die KI mal so machen lassen.
Nicht verkehrt.
Wenn man KI für zum Beispiel Skripts nutzt oder auch Zusammenfassung, finde ich das, je nachdem was man nutzt, aber meistens sehr brauchbar. Mhm. Wir sind jetzt mittlerweile schon in der vierten oder fünften Generation, da stecke ich jetzt gerade nicht so tief drin, aber coole Sache.
Auf jeden Fall. Ich habe im gleichen Zuge auch versucht, dass die KI mir ein paar gute Witze rausschmeißt. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Also die, ich bleibe bei Inhaltsangaben. Witze schreibe ich lieber selber welche.
Wollte gerade sagen, die flachen Witze schaffst du selbst richtig gut.
Ja, ganz genau.
Sehr schön. Okay, ich denke, dann haben wir jetzt genügend Handwerkszeug da, um ins Gespräch einzusteigen. Ich würde vielleicht auch mal direkt mit dem Anfang des Filmes anfangen und gleich mal die Frage an dich geben, liebe Udo.
Yes.
Und zwar, der Film wirft einen ja mehr oder weniger sofort gleich ins Geschehen rein. Mhm. Du hattest ja bestimmt so eine bestimmte Vorstellung, was dieser Film sein würde. Mhm. Und jetzt habe ich gleich mal die Frage wirklich selber. Was hast du denn gedacht, was das für ein Film wird? Und wie war denn dann der Anfang für dich?
Heilige Scheiße. Ja, da machst du jetzt direkt mal ein richtig großes Fass auf. Lehnt euch zurück, macht euch mal ein kühles Bier auf oder was auch immer, ein Getränk eurer Wahl. Ich hatte tatsächlich etwas im Kopf, weil, also ich wusste Schlagworte. Ich wusste Schlagworte über diesen Film wie der lustigste Film aller Zeiten, eine der besten Komödien aller Zeiten. Der hat 6 Oscars gewonnen. Der ist so witzig, man muss sich kringeln am Boden vor Lachen und so weiter und so fort. Das waren alles so Schlagworte, die sind mir mal irgendwo in Reviews begegnet oder beim Quatschen mit irgendwelchen Leuten oder hast du nicht gesehen. So, und dann bin ich in diesen Film eingestiegen. Und ich hatte echt Schwierigkeiten. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten. Das lag jetzt nicht so sehr am Anfang des Films, sondern so die gesamte erste Sichtung war so ein, okay, ich lege jetzt mal Zettel und Stift zur Seite und guck mir das alles erstmal an. Und ich habe einen zweiten Durchlauf gebraucht, um irgendwie herauszufinden, was dieser Film ist. Und ich musste zwischen der ersten Begegnung und der zweiten Begegnung eigentlich alles, was ich an Klischees, an Dingen im Kopf hatte, an Sachen, die ich damit verbunden habe, mit halt diesem Humor, ich werde am Boden liegen vor Lachen und so weiter und so fort. Das musste ich alles über Bord schmeißen und diesen Film beim zweiten Mal wirklich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gucken, ohne diesen ganzen Käse in meinem Kopf, ohne dieses Ganze, was ich irgendwo gelesen und gehört habe und irgendwie so als Idee über diesen Film hatte. Denn so ist dieser Film für mich definitiv nicht. Für mich ist das, und das kann ich direkt vorne weggreifen, ist nicht eine der besten Komödien aller Zeiten. Was überhaupt nichts über die Qualität des Films aussagt, sondern ich gucke diesen Film auf eine andere Art und Weise. Was bei mir direkt am Anfang dieses Films, um auf deine Frage zurückzukommen, funktioniert hat, ist, und dann, ich beziehe mich jetzt vor allem auf die zweite Sichtung, weil die erste, ne, werde ich immer mal wieder erwähnen, aber zu dem Zeitpunkt, als ich verstanden habe, was der Film für mich ist, dann gucke ich mir diese Gangster an und diese wirklich wahnsinnig schön gefilmte Verfolgungsjagd in dem Sinne, die Ballerei. Und das ist wirklich toll. Ich mag die Cinematografie und das ist was, damit habe ich definitiv erstmal so gar nicht gerechnet. Ich habe nicht mit dieser Art von Setting gerechnet. Ich habe nicht mit so einer Ballerei gerechnet. Ich habe nicht mit so einem Mafia-Einstieg gerechnet. Da hatte ich irgendwie ganz, ganz, ganz andere Ideen im Kopf, ne? Also für irgendwie leichte Screwball-Komödie. Wenn ich an leichte Screwball-Komödie denke, wo ich mich wegschreie, habe ich andere Bilder in meinem Kopf als das hier. Und gerade dieser Gangster-Einstieg, der gefällt mir jetzt so an diesem Punkt heute richtig gut, weil ich konnte mich bei dem zweiten Mal komplett da reinfallen lassen und mir ansehen, hey, das ist einfach nicht einfach irgendwie eine Komödie, sondern das ist für mich ein stark gefilmter Film, der ganz viel lebt, auch von tollen Bildern und tollen Klängen und einer starken Musik. Das sind jetzt alles einzelne Punkte, die wo wir auch noch tiefer einsteigen müssen. Aber an diesem Punkt, an diesem Anfang, ich war erst, Begegnung 1, komplett verwundert und überfordert. Ich glaube, überfordert trifft sehr, sehr gut. Überfordert mit meiner eigenen Erwartungshaltung im Abgleich mit dem, was ich da wirklich sehe. Und in der zweiten Begegnung war ich dann richtig aufgefangen, weil ich dann ganz frei daran gehen konnte. Ich muss das ein Ticken vergleichen mit Lady Killers, der alte Lady Killers, nicht der Blödsinn, den die Coens da verbrochen haben. Und beim alten Lady Killers war das auch so. Der wurde mir damals, ist schon viele, viele Jahre her, wurde der mir angepriesen als unglaublich super witzige Komödie. Und auch da als Komödie ist der erstmal komplett bei mir gescheitert. Und als ich den dann geguckt habe als Film, der mich nicht zum Lachen bringen muss oder soll oder will, und den einfach geguckt habe als Film, war der für mich plötzlich richtig stark. Und so ist das jetzt hier bei diesem Einstieg auch. Wenn ich den gucke als ein, es ist einfach ein Film, der mich nicht direkt zum Lachen, Schmunzeln oder Wegbrüllen bringen will, dann ist das ein richtig starker Einstieg. Und so kann ich das heute betrachten.
Stark. gleich mal weitergereicht an dich, Freb. Wie war das denn bei dir? Weil auch du hattest da ja jetzt so eine große Pause dazwischen und konntest ja am Anfang ja auch nicht so connecten mit dem Film.
Genau. Und das ist leider eh nicht dabei geblieben. Es ist spannend, weil ich glaube, vieles, was bei Udo nicht verfangen hat, wahrscheinlich ähnlich sein wird. Der Film hat einfach nicht meinen Humor. Fangen wir mit der Anfangsszene an. Es geht mir exakt genauso. Ich kann den Film jetzt schon und bin ja rangegangen auch mit diesem, ja, mal schauen, ob es diesmal zündet oder nicht. Ich war da recht offen. Und die Anfangsszene hatte mich gleich. Also dieses so schön und dieses rasant gefilmte und dann dieser witzige Einfall mit diesen Knarren unter dem Autodach, wo die da an so einem Strick ziehen und dann also war ich fast eher in einem James-Bond-Movie drin. Und und dieser Film ist objektiv so gut und das merke ich die ganze Zeit und bei mir verfängt einfach die Art von Humor nicht. Und ich gucke den die ganze Zeit halt mit dem historischen Wissen, was es bedeutet, also was wir jetzt bestimmt alles so ein bisschen besprechen werden, das im Hintergrund, während ich oder bei manchen Sachen auch lachen musste, so ist es nicht, aber bei manchen Sachen sagt, es catcht mich emotional irgendwie nicht, während ich aber gleichzeitig das Schauspiel und also alles Filmische richtig großartig fand.
Darf ich da kurz reinhaken mit einer Frage direkt in Bezug darauf?
Ja, klar.
Heißt das, der catcht dich emotional nicht nur in Bezug auf den Humor oder catcht er dich emotional ganz überhaupt generell nicht?
Der lässt mich erstaunlicherweise ziemlich kalt.
Also auch was die Liebesgeschichte angeht, auch was so den weiteren Verlauf angeht und so die Annäherung zwischen den Figuren und, das ist spannend.
Das ist finde ich auch spannend. Ich kann das nachvollziehen, ich kann da viele Sachen genießen, manche Sachen finde ich auch lustig, aber der zieht mich einfach nicht aufgrund der Story rein. Also vor allem dem Humorteil, sag ich mal. Den Gangsterteil, der catcht ein bisschen die Motivation quasi für alle Handlungen und der Rest ist so ein bisschen okay, nicht mein Ding. Würde ich dann später, glaube ich, noch was dazu sagen, warum ich vermute, dass das so ist. Ich fand es spannend, dass Basti als Kind den Film gesehen hat, denn ich habe dann, als du es gesagt hast, auch schon wieder überlegt, was wäre, wenn ich den als Kind gesehen hätte? Weil ich glaube, da hätte es bei mir verfangen, also wenn ich diese Nostalgie hätte.
Also da kann ich gleich was dazu sagen, also dem Thema Nostalgie. Als ich ihn jetzt wirklich reingeworfen habe, habe ich mich einfach nur gefreut, ihn zu sehen. Ich habe aber so meinen nostalgischen Blick, was diesen Film betrifft, auch so ein bisschen abgeworfen, weil das war nämlich nicht so ein Film, den ich auf Videokassette hatte und immer wieder geschaut habe, sondern tatsächlich immer nur dann gesehen habe, wenn er ausgestrahlt worden ist. Der ist zwar regelmäßiger ausgestrahlt worden, ich hatte ihn da aber nicht jedes Mal gesehen. Also das war trotzdem jedes Mal wieder so ein kleines Mini-Highlight, wenn du ihn dann gesehen hast. Aber ich habe den nicht in der Sammlung gehabt. Also das kann ich schon so, also es war, damals hatte man Terminator oder man, was war denn, Ghostbusters oder irgend sowas hat man damals zu Hause auf Videokassette gehabt und hat sich das oft angeschaut oder Beverly Hills Cop. Aber der war es nicht. Irgendwie weiß, was Besonderes war. Und es war auch so ein Film, den man auch mit den Eltern eben halt schauen konnte oder auch mal mit den Großeltern auch mal drüber quatschen konnte, weil die mochten natürlich alle Billy Wilder. Ne? Ist ja einer von uns, ne, der drüben hier in Hollywood hier die großen Filme gemacht hat und deswegen habe ich da einen ganz anderen Draufblick.
Aber lass uns doch gerne mal richtig tief auch in diesen Humor reingehen. Basti, hat der bei dir humoristisch damals oder heute, wie zündet der bei dir? Was tut der mit dir? Bringt er dich zum Lachen, Schmunzeln? Was passiert da bei dir, wenn du diesen Film damals geguckt hast und heute guckst?
Also heute ist der Humor natürlich, heute lache ich an anderen Stellen als natürlich damals. Damals habe ich natürlich vor allen Dingen über den Slapstick gelacht, ne? Die Sache mit dem, du hast mir Busen abgerissen. Da haben wir uns damals scheckig gelacht darüber, weil das ist ja so ein Unding. Na, da steht ein Typ da und beschwert sich, dass der andere ihm seinen Busen abgerissen hat. Also das ist sozusagen doppelt komisch. Mhm. So, das fanden wir witzig. Heute lässt mich das dann schon eher kalt, weil allgemein Slapstick nicht ganz so meins ist. Allerdings fand ich hier andere Sachen witzig. Und zwar hast du es hier mit zwei wirklich Klischee-Männern zu tun, die dann halt den anderen Frauen die ganze Zeit auch hinterhergieren. Und du siehst Tony Curtis zum Beispiel auch die ganze Zeit, wie auch mit den Frauen rumschäkert und so. Aber eigentlich kriegen die zwei die ganze Zeit nur auf den Deckel und kriegen sofort die Retourkutsche. Mhm. Für jedes übergriffiges Verhalten, was die machen. Für jedes sexistisches Gehabe kriegen die es doppelt und dreifach immer kurz danach gleich wieder zurück halt. Das bringt mich schon zum Lachen, weil das ist halt einfach für die Zeit natürlich sowieso noch. Das schwingt dann ja auch heutzutage. Man denkt sowieso, okay, der Billy Wilder, der hat das wirklich echt krass durchgezogen da schon damals. Mhm. Da dezent, das bringt mich schon alleine zum Lachen. Naja, und dann halt auch der Wortwitz, ja, meine Güte. Also das sind wirklich so gerade die Lines, die der Jack Lemmon da bringt, wie er dann halt immer so mit triefendem Sarkasmus auf Tony Curtis reagiert, weil der Hals über Kopf in Sugar verliebt ist und er dann so dieses Gesicht so zusammenknautscht und ja, dann halt sarkastisch wird, das kriegt mich jedes Mal und der ist das bringt mich auch immer noch zum Lachen. Falls das deine Frage beantwortet.
Ja, das beantwortet meine Frage. Also ich finde das super faszinierend. Ich muss da mit dem Fred nämlich mitgehen. Als ich den hier das erste Mal geguckt habe, ich habe genau gar nicht gelacht. Nicht ein einziges Mal. Es gab ein paar Schmunzler. So. Aber das war's. Nicht ein einziges Mal, wo mich dieser Film zum Lachen gebracht hat. Und das war das, wo meine Erwartung komplett gebrochen war. Weil ich dachte, das ist eine Screwball-Komödie, das ist was Flottes, das kriegt mich normalerweise total. Ich denke jetzt an meine liebsten Screwball-Komödien, irgendwie sowas wie Iswas Doc. Meine Güte, bei Iswas Doc, wenn ich den heute gucke, es gibt da Stellen, da bepisse ich mich beinahe vor Lachen. Wirklich. Ich finde den zum Schreien komisch. Oder was diese Frau so alles treibt. Oder solche Sachen. Ne? Das sind so Dinge, da ich lieg am Boden vor Lachen und kann nicht mehr aufhören. Und das hat dieser Film hier an keiner Stelle geschafft und das ist bei der zweiten Sichtung auch so. Deshalb musste ich dieses Humording einfach völlig über Bord schmeißen und diesen Film so komplett anders gucken, mit ganz anderen Augen gucken. Nicht als ein Film, der auf mich irgendwie wirkt mit dem, okay, ich soll jetzt hier lachen, weil das scheitert bei mir durchgehend, aber als ein Film, der unglaublich charmant ist und unglaublich charmante, gut geschriebene Figuren hat, die total schön miteinander interagieren, irgendwie sich verflechten, sich die Bälle zuschmeißen, eine tolle Chemie miteinander haben. Wenn ich den so gucke, wirkt das auf mich komplett. Dann schmunzel ich, dann fühle ich mich aufgehoben, dann fühle ich mich in den Arm genommen an vielen Stellen, dann habe ich ganz oft ein unglaublich eine Sympathiewallung für verschiedene Figuren, sei es die Hauptfiguren oder ein paar Nebenfiguren, die ich einfach sehr, sehr mag. Ne? Aber das ist dieser Humor in Richtung Udo, lach jetzt, der ist bei mir nicht da. Das funktioniert nicht. Da ist keine Verbindung. Und ich kann mir eben vorstellen, um darauf einzugehen, was Fred vorhin gesagt hat, hätte ich den jetzt gesehen, wenn ich 9 gewesen wäre, wäre das, glaube ich, anders gewesen. Ich glaube, damals mit den jungen Augen, mit weniger Kenntnis, mit einem anderen Humor ausgestattet als heute, da hätte ich wahrscheinlich an ein paar Stellen gelacht. Aber dennoch muss ich auch sagen, es ist wahrscheinlich auch einfach nicht mein Humor. Denn sowas wie Iswas Doc oder was diese Frau so alles treibt, ne, als um bei diesen beiden Beispielen zu bleiben, das bekommt mich halt heute immer noch genauso wie früher. Das ist das Faszinierende. Und das hat da wenig mit Nostalgie zu tun, sondern weil es halt eben meinen persönlichen Humor komplett trifft, bedient und den Knopf drückt. So, das finde ich da so spannend. Fred, hast du gelacht? Irgendwo? Und wenn wann und wo?
Ja. Das habe ich vergessen aufzuschreiben. Es gab so ein paar einzelne Stellen, wo ich, also es war garantiert meistens Jack Lemm, wo da einzelne Stellen waren. Also ich liebe den Mann einfach. Ich kann den immer anschauen bei in allen Filmen. Der ist einfach so, ich mag den einfach total. Übrigens, bei Billy Wilder in seiner Bio habe ich gelesen, Jack Lemmon und William Holtons waren in dem Film immer seine Alter Egos. William Holton mehr die düstere, dramatische Seite und Jack Lemmon halt sein lustigeres Ich. Da sehen wir ein bisschen, da hat der Regisseur sich selbst ein bisschen reingeschrieben in die Jack Lemmon-Rollen. Es ist, ich mag was ich nicht mag, ist dieses geile Männer treffen auf geile Frauen und kommen irgendwie zusammen, so auf spielerische Art, nicht? Und so dieses, dieser Roland-Kaiser-Humor oder irgendwie muss ich an Heinz Ehr denken, wobei ich seinen Humor ja mag, aber diese deutschen Filme auch aus den 50ern, wo, wisst ihr, was ich meine, wo so Jungsgruppen, Mädchengruppen hinterherstellen und alle wollen eigentlich alle nur das eine und das ist so das Hauptthema. Und ich glaube, die schlechten Filme aus dem Genre, die ja auch ständig im Fernsehen liefen, unter anderem aus den 50er Jahren, die werden bei mir getriggert. sodass ich das sofort einfach nicht mag. Die Figuren sind mir einfach dadurch auch unsympathisch. Ich denke, nee, es ist, mit der kann ich jetzt nicht mitfiebern. Was ich aber dann schade finde. Also deswegen zünden die Gags irgendwie da einfach nicht, weil die es erst interessant wird, wenn man dann sieht, eben, wie Basti gesagt hat, dass die eben alles wieder hintenrum heimgezahlt kriegen oder dass dieses Frauenbild, was da aufgemacht wird, dass das dann eben gleich wieder mit diesen Kommentaren Jack Lemmon wird angekrapscht im Fahrstuhl und Tony Curtis sagt dann, glaube ich, ja, jetzt weiß ich, wie es meinen Schwestern geht oder so. Ne? So, wenn das immer wieder auf die Ebene kommt, ist es halt nicht das Interessante an dem Film, nicht das Lustige, sondern halt, dass da wahnsinnig viel Tiefe in dem Film drin steckt. Aber dieser oberflächliche Humor, der ist, glaube ich, super geschrieben, der spricht mich aber nicht an. Und da habe ich mich auch gefragt, ist das Billy Wilders Humor ist ja sonst nicht unbedingt so. Hat er das geschafft, quasi den verbotenen Humor damals damit die entsprechende Leute anzusprechen, die das lustig finden, um dann hintenrum eben so ein bisschen die Parodie drauf zu bringen. Gebracht hat, also die Gesellschaftssatire so ein bisschen da unterzujubeln. Und auf der Ebene wird es dann eben wieder auch interessant und auf der filmischen so und so, weil der Film ist, der ist ja sowas von kurzweilig, auch wenn er nicht lustig ist, also für mich nicht lustig ist, der ist ja an keiner Stelle langweilig. Und da möchte ich auch gleich, bevor Udo und die drei wichtigsten Regeln beim Filme machen nach Billy Wilder sind, du sollst nicht langweilen, du sollst nicht langweilen und du sollst nicht langweilen.
Das ist auch völlig richtig. Und langweilen tut man sich hier kein Stück. Und ich muss noch anfügen, auch wenn ich diverse Stellen habe, wo ich den Humor nicht so witzig finde, dass ich loslache, sind da trotzdem ganz viele Stellen dabei, die ich einfach unglaublich gut finde und die mich auf eine andere Art dann ansprechen, weil die so sympathisch sind und das eben nicht, weil ich lachen muss, sondern weil ich da drauf gucke und denke, oh ja, das ist jetzt wirklich ein richtig cooler Moment. Ein Beispiel bei dieser Mafia-Fete relativ zum Ende, der Sprecher, also sich hinstellt und seine Rede hält. Ich finde das so fantastisch und das nicht, weil ich lachen muss, obwohl das vielleicht zum Lachen sein könnte, aber weil dieser Typ so geil ist, weil der so geil switcht zwischen diesem Schreien und diesem ganz Netten und ich finde das ein unglaublich toller Moment, ein unglaublich starker Augenblick, wo ich dann wirklich grinsend davor sitze und denke, boah, ja geil. Toller Augenblick. Und davon gibt's viele.
Das war ein geiler Humor. Hat mich ein bisschen an Austin Powers erinnert. So, dieser Typ.
Ja.
Da haben wir uns natürlich jetzt gleich am Anfang schön auf die Filetstückchen drauf gestutzt, gerade den Humor. Und da muss ich wirklich sagen, wenn ich mir den Film anschaue, dann ist das nie so, jetzt will ich aber hier lachen, sondern ich habe Lust auf diesen Film. Weil der Humor, der spielt bei mir eher so eine nebensächliche Rolle. Ich finde es nämlich ganz spannend, dass dieser Film von Anfang an sagt, so, jetzt geht's ja erstmal um die Charaktere und wir müssen mit den Charakteren was machen und wir wollen die verkleiden. Das heißt also, der wollte schon Verwechslungskomödie machen, der wollte Männer in Frauenklamotten stecken. So, und das braucht natürlich eine super starke Exposition und ich finde diesen Mafia-Anfang, diesen Einstieg, den finde ich so gut gewählt, denn diese 20 Minuten, die sind wahnsinnig effektiv gemacht. Dann kommt, also da werden Menschen erschossen mit Maschinengewehren und das soll eine Komödie sein. Und denkst du, okay, was passiert jetzt? Aber du nimmst ihm das sozusagen jetzt ab, dass sie jetzt auf der Flucht sind und einer Damenkapelle beitreten. Und das hilft eben halt, dass wir das Ganze halt auch glauben. Und ich finde diesen Einstieg, den finde ich tatsächlich stark genug, dass das mir bis zum Ende des Films hilft. Ab und zu sagt der Film auch noch so, ich erinnere dich nochmal ganz kurz dran. Wir haben hier einen Grund, warum die sich verkleiden. Und da müssen natürlich dann die Gangster natürlich auch genau dorthin kommen, wo die sind. Aber ansonsten fand ich das, für mich persönlich ist das halt wichtig. Und dabei entsteht dann halt auch der Humor. Also ich finde, der baut sich das auf und der verdient sich das auch. Also das ist nicht einfach so, wir schreiben jetzt hier mal ein paar Gags zusammen und erfinden eine Geschichte, sondern die Geschichte war da, die wussten, wo die Reise hingeht und konnten dann die Gags den Figuren anpassen. Ja. Ich habe das wirklich den Eindruck, das Gefühl, dass es Character-driven ist und nicht jetzt Story-driven ist. Du hast zwar die Eckpunkte, wo sie hin müssen, aber trotzdem verhalten sich alle Figuren in ihren Rollen authentisch. bis in die kleinste Nebenrolle. Und da wollte ich kurz nachfragen, wie waren denn die Figuren bei euch? Hat das so funktioniert wie bei mir? Udo. Oh ne, Fred, du hast gleich laut hier interveniert.
Nee, also ich weiß, was du meinst und authentisch mag das so sein, aber ich glaube, ich mag eben genau diese, den Typusfigur dann einfach nicht, weißt du? Und ich, genau das, was story-driven war, allerdings das mochte ich an dem Film eben. Also das, der Film ist ja, die Motivation dafür, dass das alles passiert, wie es passiert, ist, ist da. Und es ist klar, dass die da sich verkleiden wollen und es wird auch schön gezeigt, dass sie erstmal hadern und das erstmal nicht machen wollen, ne? Also dass die aber unter Druck geraten, weil die dann diese Schießerei sind. Das ist alles super nachvollziehbar und das funktioniert bei mir auch richtig gut. Es ist dann einfach, dass das, was dann der Humor der Character driven ist, das ist dann in dieser Penela oder dieser geile Buben, lüsterne Bubenhumor, dass die so komplett fixiert sind auf Frauen. Also das ist so komplett nur auf dieses dem anderen Geschlecht, also auf dieses eine so fixiert ist. So übertrieben. Und von der Art klamaukiger Humor, der funktioniert dann einfach nicht. Auch wenn es authentisch ist, aber das ist spricht mich einfach nicht an.
Aber das ist ja eigentlich nur, wenn du so willst, am Anfang ist das ja eigentlich nur so. Also das ändert sich ja dann spätestens, wenn Jack Lemmon ja dann den Osgood dann halt auch kennenlernt. Genau. Aber Udo wollte gleich noch was dazu sagen.
Ja, ich wollte deine Frage ganz generell beantworten und ich muss die, glaube ich, kurz in zwei Stufen beantworten, weil du so in einem Satz direkt zwei Dinge drin hattest. Einmal ganz kurz zurück auf diesen Anfang, da wollte ich noch kurz drauf sagen, ich finde unglaublich stark an diesem gesamten Anfangskonstrukt, an diesen ersten 20 Minuten, dass Billy Wilder sich wirklich viel Zeit lässt und trotzdem überhaupt gar nicht langweilig dabei ist, weil eigentlich hätte er diesen Einstieg auch runterkürzen können, total. Also der hat eigentlich mit dieser Prohibitionseinstiegsszene eine Szene gemacht, die der Film gar nicht unbedingt dringend gebraucht hätte, ne? Wie auch dieses ganze Konstrukt mit dem Polizisten, was da abläuft, damit hat ein gesamtes Konstrukt in diesen Film geflochten, was dieser Film gar nicht dringend gebraucht hätte. Aber er macht das halt wahnsinnig gut und da stimme ich dir komplett zu. Das macht er, um die Charaktere besser einzuführen, in Ruhe einzuführen, denen Zeit zu geben, denen Raum zu geben, denen eine Geschichte zu geben und vor allem eine Verbindung untereinander zu geben, sodass die sich auch gut die Bälle hin und her schmeißen können. Und um jetzt auf deine richtige Frage zu kommen. Die ganzen Charaktere und Figuren in diesem Film sind genau das, was mich an diesen Film bindet und in diesen Film hält. Es gibt noch zwei, drei weitere Sachen, aber es ist der Kern, weil ich mit den meisten Figuren direkt eine Sympathie aufbauen kann. Und das eben auch ganz stark, nicht nur die Hauptfiguren, sondern ganz viele einzelne Nebenfiguren und Momente mit diesen Nebenfiguren. Und das finde ich wirklich toll, weil das für mich ganz oft die Magie von einem für mich persönlich guten Film ausmacht. Wenn ich mit den Personen richtig menschel und Sympathie aufbaue, kann mir dann noch so eine Grütze präsentiert werden, was jetzt hier nicht der Fall ist, aber nur im überspitzt ausgedrückt, noch so eine Grütze präsentiert werden und ich finde das vielleicht trotzdem richtig gut. Star Trek 5 ist so ein Beispiel. Egal, anderes Thema. Anderes Thema. Also ich mag hier die Charaktere wahnsinnig gerne und das liegt halt eben auch am Talent von Wilder, sie mir wirklich so zu präsentieren, dass ich Zeit habe, mich an sie zu gewöhnen, Zeit habe, eine Sympathie zu entwickeln, Zeit habe, sie richtig kennenzulernen. Das und vor allem bei den Nebenfiguren, wie zum Beispiel, ich liebe diesen Milliardär, ich finde den ganz großartig. Das liegt natürlich auch an dem tollen Schauspiel, der Mann ist super. Aber der Charakter, den er hier verkörpert, ist eben auch ganz großartig und hat verschiedene Schichten und hat eine ganz feine Art von Sympathie da drin, der hat so eine ganz eigene Art, wie er die Welt betrachtet und das mag ich total gerne. Und das geht mir eben mit ganz vielen Figuren so. Die einzige Figur, die mir wirklich vollkommene Rätsel aufgibt und es ist wirklich nur eine einzige in diesem ganzen Film, wo ich mich beide Male gefragt habe, was tut er eigentlich hier und warum tut er das, was er tut, genauso wie er es tut, das ist der Detective, das ist der Polizist, der an ganz vielen Stellen mich vollkommen ratlos hinterlässt und wo ich mich frage, was will dieser Mann, was tut dieser Mann da, wie arbeitet dieser Mann da? Also, dass der auf so ein Fest kommt, wo gerade Leute erschossen wurden, wo direkt vor seiner Nase gerade noch zwei Zeugen weggelaufen sind und er da einfach ein nettes Stell dich ein und ein paar coole Sprüche mit dem Gangsterboss da kloppt, anstatt irgendwie zu gucken, dass diese Zeugen gerettet werden, die direkt vor seiner Nase weggerannt sind. Also, das sind so Sachen, das will mir nicht in den Kopf. Mit dem Charakter habe ich Schwierigkeiten. Bei allen anderen muss ich sagen, Basti, tolle Charaktere. Wirklich fantastisch geschrieben, gut eingeführt, gut aufgebaut und ganz stringent auch wirklich durchgezogen. Also da wurde auch beim Schreiben gut drauf geachtet, dass die fühlbar irgendwie echt sind, sofern man das für einen Film sagen kann, aber dass sie sich echt anfühlen, wie echte Menschen anfühlen. Super, das mag ich sehr.
Mhm. Wegen dem Ermittler, wegen dem Polizisten, da hatte ich immer den Eindruck, zumindest jetzt noch bei der Sichtung, das ist sozusagen der Kompromiss ans Studio. Mhm. Du brauchst da jemanden, der sozusagen nochmal mit dem Finger drauf hin zeigt, so, das ist aber böse, was ihr hier macht. Mhm. Ne? Genau genommen eigentlich überhaupt gar nichts macht. Er macht ja nichts. Das heißt also, ja. Billy Wilder macht mit diesem Polizisten gleich mal eine Aussage zu diesem ganzen System. Mhm. Du hast zwar jemanden, aber der ist eigentlich für nichts da. Der ist sozusagen dafür da, dass man logisch sagen kann, müsste da jetzt nicht irgendwann mal eine Polizei auftauchen oder so? Und genau, also in dem Fall finde ich das schon wieder witzig.
Wenn man das so betrachtet, wenn das die Machtlosigkeit der Behörden irgendwie repräsentieren soll, dann funktioniert das ausgesprochen gut, weil die sind hier wirklich einfach komplett machtlos. Es ist einfach nur ein sprücheklopfender, fast schon Comic-Relief-Charakter, ja, der hier irgendwie reingeworfen wird. Aber jetzt, also wenn man das so betrachtet, ja, werde ich nochmal überdenken. Finde ich dann gar nicht so schlecht. Stimmt. War mir vielleicht nicht plakativ genug als Kritik. Fred, wie fandest du den Ermittler und was meinst du dazu?
Ich weiß genau, was du meinst, und ich hätte ursprünglich gedacht, das ist eine pure Parodie auf so Detektiv- und Gangsterfilme, dass der einfach aus den typischen Filmen aus den 30ern, die ja da so knallhart das Milieu dargestellt haben, und die Detektivfilme, dass das so eine plakative Figur halt ist, und der parodiert ja auch seine Rolle irgendwie, dass das innerhalb des Zeitkontextes für das Publikum ganz klar ist. Aber was Basti gesagt hat, gerade mit der Machtlosigkeit, da können wir ja gleich mal kurz was zur Prohibition und zum dann auch später zum Haze kurz sagen.
Da muss ich mir jetzt erstmal ein Bier aufmachen, Leute.
Mach mal, genau. Stimmt, der Film spielt ja zur Zeit der Prohibition, und da war es ja, also es war die Zeit, wo Alkohol verboten war in der USA, und da war es ja tatsächlich so, dass das gar nicht kontrolliert werden konnte und dass das einfach wahnsinnig viele illegalen Speakeasies, diese Kneipen gab, in die ja auch am Anfang vom Film Jack Lemmon und Tony Curtis da in dem Orchester spielen und dann die Polizei halt reinkommt, und die Polizei war einfach tatsächlich machtlos und die Prohibition wurde dann auch irgendwann aufgegeben. Aber gleichzeitig war die Zeit der Prohibition die Zeit, die unsere jetzigen oder die USA-Probleme, die jetzt mit den Drogen haben, hat dort ihren großen Ursprung, weil in der Zeit eben Al Capone und Co. ihre Mafia-Strukturen aufbauen konnten, und als dann Alkohol wieder legal war, haben sie halt auf andere Drogen geswitcht und hatten eben schon die Infrastruktur dafür. Und könnte natürlich auch ein Kommentar in die Richtung sein, dass da nichts passiert. Die trumpfen groß auf die staatlichen Stellen, aber letztendlich macht trotzdem alle, was sie wollen. Und das würde auch zum restlichen Film passen. Und auch im Kontext dann mit diesem Haze Code, der auch absurd ist in seinem dem, was da verlangt wurde. Weil es zwar die Kunst betrifft, aber das wahre Leben sieht ja trotzdem anders aus. Das Publikum, dadurch, dass der Film, obwohl der ja so verstößt gegen diese Norm im Haze Code, diesen Sittenkodex, war der von Anfang an ja ein riesengroßer Erfolg im quasi brüten Amerika. Also die Menschen sind einfach so. Die wollen das Doppeldeutige, das Suffisante, die wollen die Dinge beim Namen nennen und halten sich halt nicht an Regeln.
Ja. Ja, stimmt.
Der Film ist ja schon irgendwie so wegweisend, was so die Bildsprache anbetrifft. Das hat zum einen damit zu tun, der Film hat wirklich eine sehr hohe Schnittfrequenz. Mhm. Und der Film arbeitet mit sehr vielen Auslassungen. Das heißt also, wir haben hier wirklich den Film richtig, richtig runtergedampft. Du hast es für uns sehr schön gesagt, Udo. Der Film vergeht sauschnell. Man hat sich eigentlich gar nicht gelangweilt. Und der hat ein wirklich starkes Pacing. Und das liegt jetzt nicht irgendwie an den Humor oder an den Schauspielern, dass sie schnell sprechen, sondern tatsächlich eben halt auch an dem Editing. Und vor allen Dingen, wie der Film auch aufgelöst worden ist. Und ich finde das schön, dass wir jetzt einfach mal drüber sprechen können, dass das hier so ein Ursprungsfilm ist für dieses klassische Continuity-Editing, was wir ja eigentlich kennen. Und diese Anfangsszene, wenn der ganze Film spielt ja bis auf die Strandszenen ja großteils wirklich nur im Studio. Also gerade die ersten 20 Minuten ist alles im Studio gedreht. Selbst die Verfolgungsjagd da mit den Autos ist im Studio gedreht. Der Einsatz von wirklich langen Dollyfahrten, das sieht atemberaubend aus. Und dann hast du halt ganz genaue Marking Points und da wird dann halt reingeschnitten. Du hast Randsprünge. Und ich muss wirklich echt sagen, das hat mich echt immer noch umgehauen. Und da reicht eine einfache Stativkameraaufnahme, wo du siehst, wie Leute irgendwas aus dem Auto rausnehmen. Na, in dem Fall ist es dann der Schnaps, wo dann schon der Gamaschen-Columbo noch dasteht und sich umdreht. Aber weil in den Szenen auch immer wieder viel passiert, also da sozusagen das Blocking, also das Staging und das Blocking dann mit der Kamera dann halt ineinander übergeht, muss ich wirklich sagen, von den vielen, ich sag mal in Anführungszeichen, alten Film, die ich kenne, der schaut sich sowas von super schnell weg. Und da wollte ich gerade mal dich fragen, Fred, weil du hast jetzt Sunset Boulevard gesehen. War das Pacing da auch schon so hoch?
Nicht so hoch, aber auch ein absolut, genauso fluffiger Film, wo du von Anfang an krass reingezogen wirst. Der ist halt insgesamt ein bisschen düsterer. Dadurch hat er, würde ich sagen, in meiner Erinnerung jetzt schon im Vergleich dazu natürlich ein langsames Tempo, aber insgesamt, also nicht so hoch, aber genauso fluffig und wahnsinnig kurzweilig. Ist auch ein Film, der keine Längen hat.
Vielleicht noch kurz noch an dich nochmal nachgefragt. Du kennst ja auch noch ein paar viele alte Filme, vielleicht sogar auch noch aus dem Jahrzehnt, Udo. Mhm. Was würde dir jetzt irgendwas Vergleichbares einfallen mit auch so hohen Pacing?
Das ist eine verdammt gute Frage. Und zum Beispiel so ein Vergleich zu Sunset Boulevard, der hinkt halt für mich, weil Sunset Boulevard so eine komplett andere Art von Film ist und auch so eine komplett andere Art von Erzählweise hat, ne? Mit ganz anderen Strukturen und auch mit viel traumartigeren Sequenzen und also, ne, da ist das ganze Tempo ein ganz anderes. Also hier, es ist ja schon eher von der Schnelligkeit von sonst vergleichbar wirklich Screwball-Komödien, die man sonst so kennt. Und also, ne, wenn ich da an das Apartment denke oder sowas in der Richtung. Also das wäre vielleicht sowas. Aber ansonsten jetzt die vergleichbaren Filme. Ich gucke halt aus diesen Jahrzehnten meistens eher was in der Abenteuerrichtung zum Beispiel, wo ich ja auch durchaus Parallelen sehe, wenn ich so an die Optik an manchen Szenen denke, gerade wenn es Richtung Strand und Palmen und Boot und Meer geht und wenn ich an den Sound denke, der mich teilweise sehr an diese Abenteuerfilme erinnert. Aber was jetzt das reine Pacing angeht, ist das hier schon besonders, zumindest von den Sachen, die ich so kenne. Weil eigentlich verbinde ich dieses Pacing eher mit Filmen, die danach kommen. Also, ne, Filme, die das hier wahrscheinlich aufgegriffen haben, als Inspiration, als Grundlage genommen haben und eben dann ähnlich umgesetzt haben und dann nochmal mit einem anderen Humor versehen, einem anderen Kniff versehen und so weiter und so fort. Also von daher, so ganz direkte Vergleiche kann ich da nicht bieten. Da gibt's bestimmt auch da draußen viel bessere Spezialistinnen und Spezialisten für den Bereich. Aber es ist einfach, also ich merke hier Wilders Talent und auch das Talent des Editors, der hier wirklich fantastische Arbeit geleistet hat und eben dieses flotte, fließende, schöne Tempo, diese guten Wechsel, dieses, also richtig, da ist ein Fluss in diesem Film, in dem schwimmt man dann so mit. Und das ist wirklich tadellose Arbeit.
So ein Ding von dem Film ist es, dass die Schauspieler in den meisten Szenen immer irgendetwas zu tun haben. Die haben immer irgendwas zu tun, die machen immer irgendetwas. Und in der damaligen Zeit war es üblich, mit den sogenannten Zweier zu arbeiten. Das heißt also, zwei Personen sind im Bild, statische Einstellung und die kurbeln ihren Dialog runter. Mhm. So kannst du Produktionszeit sparen, so kannst du einfach nur dafür sorgen, dass es schnell geht am Set. Und hier ist immer irgendwas zu tun. Die Kamera muss irgendwie arbeiten, die Leute müssen sich im Raum rumbewegen und da bleibst du automatisch dran. Das ist so ein Ding von dem Film. Und was auch spannend ist, hier in dem Fall, ist, wie dann der Dialog dann noch mit eingesetzt wird. Das ist dann eine andere Sache, aber ich meine jetzt gerade rein filmisch, ist immer Bewegung im Film. Mhm. Und das finde ich, das macht echt ganz schön viel mit mir, dass ich dranbleibe. Mhm. Und kurze Frage, fandet ihr den langweilig?
Überhaupt nicht.
Nee, zu keinem Zeitpunkt. Nee. Also wirklich durchgehend langweilig ist hier absolut gar nichts. Und das bei einer Laufzeit von 2 Stunden, ne, das ist halt schon beeindruckend.
Ja, sehr gut.
Ja.
Okay, ich würde da jetzt einen Haken dahinter machen, weil ich kann zumindest soweit sagen, viel mehr kann ich nicht dazu großartig sagen, weil das ist schon man sieht halt schon, das ist schon relativ einfach alles, was jetzt Kameratechnik betrifft. Orson Welles hat wahrscheinlich gigantischere Filme gemacht, also auch was Ausleuchtung anbetrifft oder sonst irgendwas. Die hatten hier mit anderen Problemen zu kämpfen, nämlich auch mit Marilyn Monroe, die ja auch die Produktion auch ein bisschen aufgehalten hat, eben halt, weil sie Takes teilweise eben halt viel zu oft wiederholen musste und mal hier natürlich auch auf Nummer sicher gegangen ist. Dafür finde ich es aber trotzdem sehr, sehr, sehr gut aufgelöst und vor allen Dingen halt auch mit diesem System, dass da eben halt immer was in Bewegung ist, finde ich halt tatsächlich echt cool. Auch gerade jetzt bei Zugfahrten zum Beispiel, man weiß eigentlich ganz genau, dass sich dieser Zug nicht bewegt, aber die Immersion haut schon hin. Du musst halt, wenn du weißt, wo du hingucken musst, weißt du, alles klar, da steht die Lampe und da bewegt sich immer wieder das gleiche Bild im Hintergrund, aber mit dem Sounddesign und so, das kann funktionieren. Und es hat ja fast 30 Jahre lang gehalten bei mir, dass ich dachte, die sitzen wirklich in einem Zug.
Und also wir können ja nahtlos auch einfach mal in den Look rübergehen, weil ich finde, was wirklich die reine Optik des Films angeht, so da gibt es ganz, ganz viele Momente, die haben direkt bei mir gewirkt. Ganz, ganz viele Momente, die der ist halt nirgends irgendwie runtergekurbelt. Der ist gerade in seinen dunklen Momenten, ist der, finde ich, mächtig beeindruckend, wie diese Bilder aussehen, wie diese Schwarz-Weiß-Bilder auf mich wirken, wie die Gesichter manchmal auf mich wirken. Also Marilyn Monroe ist in mehreren Augenblicken unglaublich schön und fein nuanciert in Szene gesetzt, sei es bei ihrer Gesangsszene bei der Großen, wie dieser Lichtfokus auf ihr liegt, wie gut das gemacht ist mit der Licht- und Schattenwirkung, wie gut das gemacht ist mit der Vignette, die da aufgebaut ist. Genauso wie die Romantikszene auf diesem Boot, wo ich sagen muss, die gucke ich. Das ist schon cool, was die da reden und das ist spannend, was die da reden und das macht auch was mit mir, aber was definitiv was mit mir macht, ist, wie das Ganze aussieht, wie toll dieses Korn da aussieht, wie super dieses Schwarz-Weiß, wie das ausgeleuchtet ist, wie diese Lichter und Schatten, die Kontraste da wirken. Und genauso habe ich das halt in mehreren Szenen, wo im Hintergrund so dieser Strand und diese Palmen zu sehen sind, wo ich so ein richtig starkes Abenteuerfilm-Feeling kriege, so ein, ich muss dann an Errol Flynn-Filme denken, die ich sehr liebe und halt ne, wirklich besondere Filme dieser alten Tage, die mich in andere Welten mit reinnehmen und so in dieses Piraten und so weiter Zeug. Und der Film hier schafft das in ganz vielen Momenten, mich da auch einfach so ein Stück weit aus meiner Realität rauszunehmen, so ein bisschen durch diese tollen Bilder und das in Kombination mit dieser auch wirklich toll orchestrierten Musik, mit dieser auch manchmal sehr wuchtigen Musik, mich damit reinzunehmen und auch dann manchmal eben aus diesem Verwechslungskomödien-Ding rauszunehmen in eine viel ernstere Art von Film. Das ist das, was mich dann jetzt gerade beim zweiten Mal schauen unglaublich begeistert und beeindruckt hat. Eben diese Momente, die dann nicht von irgendeiner Art Humor leben, sondern mich halt auch so visuell und akustisch so sehr da reinzuziehen und mich zu begeistern, meine Augen zu begeistern. Ich bin nicht von jedem Film, der in Schwarz-Weiß ist, ein großer Fan. Es gibt die tollen Beispiele, es gibt die Beispiele, die mich nicht so kriegen. Billy Wilder hat es hier fantastisch geschafft, mich zu kriegen mit seinem Schwarz-Weiß. Denn also die Aufnahmen sind ganz, ganz großartig. Die Lichtsetzung ist ganz, ganz großartig. Und also man merkt da das Gespür in allen Ressorts, sei es jetzt was den Director angeht, sei es was die Kameraarbeit angeht und dann eben auch die Welt der Ausleuchtung. Das ist eine ganz, ganz tolle Arbeit, was das angeht. Und also ich habe mir nicht genau angeguckt, was für Oscars da vergeben wurden, aber in dem Bereich ist bestimmt auch einer über die Bühne gewandert. Und also da hat der Film das absolut verdient.
Ich finde den Film auf allen Ebenen, außer auf der Humorebene, auf jeden Fall großartig. Also objektiv ist das ein richtig guter Film. Es ist, genau. Nur eben subjektiv in der Mitte kriegt er mich manchmal nicht. Und auch wenn das jetzt vielleicht ein paar Mal so klang, als wenn ich den gar nicht mochte, ist einfach, so ist es nicht. es ist nur so ähnlich, wie Udo sagte, für einen Film, wo man erwartet, der oder der einem auch sagt, du musst jetzt eigentlich die ganze Zeit lachen, wir reißen ja Gags. Wir haben die Gags nicht gezündet, aber ansonsten ist das einfach ein sehr wunderbar anzuschauender Film. Und gerade, weil du vorhin Orson Welles gesagt hattest, ich hatte dieses Jahr auch Der dritte Mann zum ersten Mal gesehen. Und der zum Beispiel, den habe ich auch im falschen Moment geguckt, der war viel behäbiger und der hat mich auf der Ebene, die ich eigentlich ja viel mehr mag, die Spannungsebene irgendwie nicht so gekriegt, obwohl der auch wahnsinnig gute Bilder hat und so. Da hat mich manche mögen es heiß mit dem Tempo und seiner Hochwertigkeit viel mehr in den Bann gezogen und auch, wie Udo gesagt hat, in die Welt reingezogen. Und Dritte Mann hatte mich, glaube ich, stellenweise ein bisschen gelangweilt sogar. Ich glaube, das kommt manchmal ist es ja auch nicht der richtige Moment für jeden Film. Manche mögen es heiß sogar noch als den besseren Film einschätzen, obwohl wir beide sehr hochwertig sind. Ja, sehr guter Film.
Hier vielleicht ein kurzer Nachtrag einfach nochmal dazu, weil du das schon gesagt hast wegen den Oscars, der hat ja 6 Oscar-Nominierungen bekommen, hat aber tatsächlich nur einen gewonnen.
Ach, okay, dann hatte ich das halt völlig falsch im Hinterkopf. Welchen hat er gewonnen?
Der hat gewonnen und zwar für das beste Kostümdesign.
Ach.
Dafür hat er den Oscar bekommen.
Und weißt du auch zufällig die anderen Nominierungen?
Das Ding ist halt, der Film kam leider Gottes mit Ben-Hur halt raus.
Oh. Und, ja, gut. Gemeint.
Und in dem Fall tatsächlich, also der hat die Nominierung hatte bekommen und zwar für Billy Wilder für die Regie. Mhm. Jack Lemmon hat eine Nominierung bekommen. Mhm. Dann hat er einen bekommen für bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamera,
ja.
Szenenbild.
Ja, dann haben wir es schon, ne? Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Da habe ich jetzt direkt noch eine Anschlussfrage, wenn hier die Oscar-Nominierung nämlich für Jack Lemmon ist. Basti, wenn du dir jetzt mal die beiden Hauptfiguren anguckst, beziehungsweise auch unsere Hauptdarsteller anguckst, hier Curtis und Lemmon im Vergleich, magst du da mal einen Vergleich ziehen, wie du die beiden so findest und auch im direkten Zusammenspiel nebeneinander so findest?
Gegen Jack Lemmon stinkt Tony Curtis ab bei mir. Aber im Zusammenspiel hier in dem Film funktionieren die hervorragend. Aber wirklich, die halten sich so schön die Waage. Es gibt so eine Szene, da musste ich selber auch wieder herzlichst lachen. Das ist die, wo Tony Curtis in der Wanne liegt und sich Jack Lemmon diebig freut. Da sagt, oh, wo ist er denn jetzt hin? Wo ist sie denn jetzt hin? Und dann hört man sie schon so aus dem Bad zu schreien, rufen so, oh, ich bin schon hier. Und er so, wie hat er das gemacht? Und diese Szene, wie die beiden das spielen und nachdem dann Marilyn Monroe raus ist, er dann in seinen Klamotten einfach nur aufsteht, das Gesicht wirklich zu Faustballt, das ist so für mich der Film in a nutshell. Da kommt sozusagen alles wirklich an Situationskomik, an Zusammenspiel, kommt da alles wirklich zusammen. Und das finde ich ganz fantastisch. Ich muss dazu sagen, ich habe leider den Fehler gemacht, mir Interviews mit Tony Curtis anzuschauen. Und das ist halt einfach ein sau unsympathischer Mensch. Super sexistisch. Also ganz ehrlich, kann ich mir nicht antun. Ich habe aber jetzt auch nicht so viele Filme von ihm gesehen. Ja, einzeln betrachtet, Jack Lemmon, For the Win, ja. Aber zusammen funktioniert echt gut.
Siehst du das genauso, Fred?
Ja, ich mag zwar, wie Tony Curtis spielt, aber Jack Lemmon gewinnt für mich auch total. Der ist einfach, da steckt noch mehr drin und ich habe ja auch ein Herz für Jim Carrey zum Beispiel und ich musste gerade, wo du es gesagt hattest, muss ich an das Duo Jerry Lewis und Dean Martin denken, wo einfach, ich mag das, wenn Leute wie Jack Lemmon, also Jack Lemmon in einer ganz anderen Tiefe noch, aber Jerry Lewis und Jim Carrey, wenn die so gut rumkaspern können und man das denen abnimmt einfach und Jack Lemmon aber ist noch eine ganz andere Kategorie. Ich sehe das auch so, dem vergöttere ich da schon für das, was er da an Feinheiten reinbringt und an Timing und Tony Curtis spielt einfach nur zu, habe ich eher das Gefühl.
Ja, spannend, weil da kann ich jetzt wunderbar den Konterpart zu euch bieten, weil ich sehe es genau andersrum. Echt? Weil ich finde, also für mich war Curtis die ganze Zeit der Typ, wo ich dran geblieben bin. Ich sehe es genau wie du, Basti, der Mann, ich habe mir die Interviews auch angesehen auf der DVD, Heiliger Bimmer, unsympathisch bis ins Mark, schlicht und ergreifend, das ist wirklich eine Tatsache, wirklich furchtbarer Typ. Aber hier in diesem Film, in dieser Rolle, ist, fand ich ganz fantastisch. Ich finde, der macht diese Verwandlung in die Frau, macht er ganz unglaublich. Ich finde auch dieses Spiel, wie er mit den Frauen umgeht und immer wieder vor eine Wand fährt, ne, dieses also da wirkt für mich diese Art der Parodie, so dieses, das wirkt bei mir total. Die Szene, die du benannt hast mit der Badewanne, wo er aufsteht mit diesem Gesicht und so weiter, das ist eine der für mich stärksten Szenen in diesem Film, war ich total begeistert. Auch von seinem Schauspiel, wirklich total begeistert. Und das habe ich an ganz, ganz vielen Stellen und ich mag Jack Lemmon, keine Frage, ich mag ihn auch hier in diesem Film, er macht ganz, ganz viel richtig. Die beiden sind im Zusammenspiel super, aber wenn ich jetzt einen Finger drauf legen müsste, wer mich hier mehr gepackt hat von diesen beiden, dann ist es für mich Curtis. Ich finde, der hat da so eine ganz eigene, charmante Art, die mich da durchträgt und immer wieder kleine Dinge reinschmeißt und Reaktionen bietet und wie gesagt, auch allein, was er da an Körpersprache als Frau da teilweise bietet, finde ich wirklich super. Ja, das Lemmon fängt das auf durch seine Sprache, durch Sprache, Sprüche, durch Tempo, aber Curtis ist da halt eher so dieser ja auch was in alten Filmen häufig kam, dieser charmante Abenteurer ist er irgendwie und auch wie er eben diese Wandlung macht zwischen sich selber als Charakter, dieser Frau, die er verkörpert und eben diesem Milliardär. Ich finde diese Wandlungen macht er ganz, ganz großartig. Von daher, ja, also kleiner Konterpunkt an dieser Stelle.
Und da wollte ich noch was dazu ergänzen, weil ich finde ja ihn tatsächlich, er hat ja die stärkste Rolle im Film und er ist auch derjenige, der sie am besten rüberbringen kann für mich. Mhm. Also da stimme ich dir komplett nämlich zu. Mhm. Ich dachte, es ging jetzt eher so um Sympathiepunkte innerhalb des Films, aber was jetzt die Glaubwürdigkeit der Rolle angeht und wie er uns das rüberbringt, das finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert und geht für mich auf, und zwar in der Szene, wo Marilyn Monroe zum Schluss ganz traurig singt, er dann auf die Bühne zugeht und einfach nur in diesem Frauenkostüm zu ihr hingeht und mit ihr spricht und sie küsst. Mhm. Und da geht das voll auf. Ich nehme dem das da voll ab, zu dem Moment halt auch. Mhm. Und
Ja.
Mehr kann ich gar nicht dazu sagen.
Unterstreiche ich sofort, ist auch was Marilyn Monroe angeht, eine unglaublich starke Szene, weil die emotional wirklich Gewicht hat. Deshalb habe ich am Anfang auch den Fred so konkret gefragt, ob ihn wirklich alles in diesem Film so emotional kalt lässt, weil ich habe ganz viele Momente und zum Beispiel genau diesen Moment, da spüre ich eine ganze Menge. Da spüre ich auch sie und ihren Schmerz. Ich kann diesen Charakter richtig spüren. Sie ist immer auf der Suche, hat diesen Typ Mann, worauf sie immer reinfällt. Sie weiß darum, ganz genau. Und tut's trotzdem immer wieder. Das ist so menschlich, das ist so aus dem Leben gegriffen. Das ist was man selber ja auch in irgendeiner Art und Weise kennt, erlebt in irgendeiner Form. Und also da kann ich komplett mitgehen. Ich kann mit dieser Figur dann mitgehen. Ich kann mit diesem Schmerz, den sie da ausdrückt, den sie da besingt, den sie da ganz für sich, sie hat da einen Moment ganz für sich, sie ist da in sich drin und trauert und ich spüre das. Tolle Szene.
Auf jeden Fall. Was mich auch gleich zur nächsten Anschlussfrage bringt. Fred, wie fandest du denn eigentlich Marilyn Monroe und was hältst du von der Rolle? Und ich meine, die steht ja schon so ein bisschen über vielen Dingen, weil es ist Marilyn Monroe. Viele Menschen, die wahrscheinlich noch nicht mal einen Film von ihr gesehen haben, haben auch wahrscheinlich irgendwann mal ein Poster irgendwo bei sich gehabt oder zumindest beim Einkaufen gesehen. Also das ist schon so ein Ding. Aber wie fandest du sie denn in dem Film und was hat sie mit dir gemacht?
Sie ist halt eigentlich eine Ikone und ich kann der Frau nicht so viel abgewinnen. Vielleicht hängt es auch daran so ein bisschen. Die kriegt mich einfach nicht.
Okay.
Das ist, ich mag die Figur, von die sie typischerweise wohl auch spielt. Ich habe gar nicht so viele Monroe-Filme gesehen. Das naive Blondchen, das stößt mich total ab. Also das ist auch so ein, ich kann, ja, dann im Laufe des Spiels, des Films, bleibt halt kohärent und das, was ihr sagt, das sehe ich auch und das sind schöne Szenen, aber es lässt mich halt relativ kalt tatsächlich und ein paar Sachen denke ich auch so, wo sie eben extrem lasziv und sexy ist, das wirkt bei mir tatsächlich nicht, sondern ich denke so, nee, mag ich nicht. ist ganz komisch.
Welche Szenen meinst
du? Es hat so viele genau? Szenen, wo ich das Gefühl habe, dass die sehr erotisch aufgeladen sind.
Ja.
Und das ist genau das in dem Fall, dass ich denke, ja, aber das, das ist für mich zu trübe. Es ist keine Erotik, die ich mag. Irgendwie mag ich sie als Typ einfach nicht. Als, ja. Und vielleicht kommt das noch mit dazu, dass da einiges bei mir im Film nicht so, bei dem Film nicht so wirkt. Also ich kann mit ihr einfach nicht so viel anfangen und auch mit dem Charakter nicht. Und kann da, ich sehe da viel, was gewollt ist, also was die Absicht ist, aber.
Ja.
Und ja, das kommt bei mir nicht emotional an.
Okay.
Ja, du hattest ja schon ein bisschen gesagt, dass es bei dir anders aussieht.
Bevor ich da jetzt selber noch was dazu sage, wollte ich nochmal Udo nochmal anhauen, weil der hat den Film ja wirklich erst ganz frisch gesehen, also vor allem auch zum ersten Mal gesehen. Und da würde mich echt mal so dieses Einordnen wirklich echt interessieren.
Ich habe den Mythos von Marilyn nie verstanden. Früher nicht. Sie war so präsent. Ich habe sie in Filmen gesehen. Ich habe sie auf Plakaten gesehen. Ne? Sie war medial präsent. Über sie wurde gesprochen. Ne? Sie ist halt wirklich eine Riesenfigur. Sie ist eine Ikone, schlicht und ergreifend. Und das habe ich als junger Mensch nie kapiert. Das habe ich auch später nicht kapiert, weil ich mich einfach nicht mit ihr beschäftigt habe. Und jetzt bei diesem Film, bei meinem zweiten Mal gucken, habe ich, glaube ich, zum ersten Mal ein kleines bisschen gespürt, woher das kommt und ein kleines bisschen gespürt, was die Faszination an dieser Person ist. Und ich kann jetzt nur ganz für mich persönlich sprechen. Ich habe das gesehen beim zweiten Mal, heute war das, und irgendwie habe ich bemerkt, ich hatte immer im Kopf, sie muss so perfekt sein. So eine unglaublich perfekte Frau, die perfekt aussieht, sich perfekt gibt, immer perfekt geschminkt ist und so weiter und so fort. Wirklich überall nur Superlative und Perfektionismus. Und jetzt habe ich diesen Film dann so gesehen und habe mir ihre Figur angeguckt und habe das Perfekte gar nicht gesehen, sondern ich habe ganz viel an ihr gesehen, was aus heutiger Sicht mit meinem Blick eben nicht diesem Ideal entspricht, vielleicht dem Ideal von damals, aber ich habe diesen Perfektionismus nicht gesehen und das hat's mir charmant gemacht. Ich habe in dieser Rolle, die sie spielt, nicht diesen Perfektionismus gesehen, weil sie wirklich eine für mich sehr nahbare Figur mit sehr nahbaren Problemen, mit denen ich habe es erwähnt, mit denen ich mitgehen kann, die ich fühlen kann, die für mich sehr, sehr spürbar sind und wo ich auch in ihre Figur eintauchen und mich mit diesem Problem auseinandersetzen kann. Diese Figur gibt mir da ganz viel und sie verkörpert diese Figur für mich auch sehr, sehr gut und so, dass ich damit sympathisiere, mitgehe, mir Fragen stelle und emotional eben auch mitgehe, auch Mitleid empfinde oder auch einfach eine Art von Anziehung empfinde und das jetzt nicht in dem Sinne von, oh, ich finde sie jetzt so wahnsinnig sexy. Das hätte ich nämlich eigentlich erwartet, dass sie das so verkörpert, aber sie hat eine Unsicherheit da drin, die ich sehr mag und sie hat da auch sowas Naives mit drin, was ich nicht blöd geschrieben finde oder nicht so klischeehaft fraumäßig geschrieben finde, sondern sowas menschlich Naives da drin, was ich sehr mag. Und ja, ich habe vielleicht zum ersten Mal ein bisschen gespürt, was die Menschen damals so in ihr gesehen haben, dass sie zur Ikone werden konnte. Da gibt's natürlich noch ganz viele andere Bausteine, ist mir bewusst, aber ich konnte das halt bisher nie spüren. Und dieser Film hat mich zum ersten Mal, zumindest zum ersten Mal bewusst, ein wenig spüren lassen, was vielleicht die Magie dieser Person so ausmacht. Zumindest auf der Leinwand, zumindest in einem Film. Finde ich sehr faszinierend, denn also es hat mich neugierig gemacht, auch wenn ich noch mal ein paar Filme, die ich eigentlich schon von ihr kenne, die sehr lange her sind, auch die vor vielen, vielen Jahren über meine Mattscheibe geflimmert sind, da vielleicht noch mal reinzugehen und mir das auch mit einem frischen Blick noch mal genauer anzusehen, ob ich da irgendwie noch mehr von finde. Aber jetzt auf diesen Film fokussiert, finde ich sie sehr stark als Schauspielerin, sehr stark, wie sie in Szene gesetzt ist, also da Hut ab, was Licht und Kamera angeht. Da gibt's wirklich ganz, ganz tolle Momente, wo die Kamera ganz, ganz viel dafür tut, dass sie mir irgendwie nah ist. Ich finde aber auch, sie braucht sich überhaupt null zu verstecken gegen die wirklich sehr, sehr starken männlichen Schauspieler hier, die ja wirklich eine ganze Menge Talent hier reinwerfen und eine ganze Menge Schauspielkunst hier reinwerfen. Sie ist die ganze Zeit auf Augenhöhe. Und also alle drei funktionieren zusammen. Und auch da muss ich sagen, einfach toll ausgewählt, wie sie zusammen funktionieren. Es ist keine reine Marilyn-Show hier. Es ist aber auch keine reine Show von den beiden komödiantischen Männern hier. Nee, es ist wirklich ein Dreiergespann, was greift, was auf Augenhöhe agiert, was sich die Bälle zuschmeißt. Und da schmeißen alle ziemlich gleichwertig, finde ich. So, Basti, schieß los.
Also, das ist natürlich ein riesengroßes Ding mit Marilyn Monroe. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Als ich den Film ja damals das erste Mal gesehen habe und auch die Male danach, die hat wirklich eine total krasse, faszinierende Ausstrahlung. Umso älter ich geworden bin, habe ich versucht herauszufinden, warum das nicht verloren gegangen ist. Also es gibt so Filme, wo man wirklich so denkt, so wie, ja, nee, das catcht mich nicht mehr, das kriegt mich einfach nicht mehr. Was würde mir jetzt einfallen? Sigourney Weaver in Ghostbusters kriegt mich zum Beispiel nicht mehr. Das funktioniert einfach nicht mehr. Das funktioniert mit mir als Teenager, aber nicht mehr jetzt. Barbara Streisand in dem bereits erwähnten Ist, was dort kriegt mich tatsächlich auch noch heute. Das ist auch fantastisch gespielt. Aber hier in dem Film ist es was ganz was anderes. Ich hatte vorhin auch schon das verflixte siebte Jahr erwähnt. Da hat sie ja auch so eine markante Ausstrahlung, aber das connectet nicht mit mir. Aber der Film schon. Und eine Sache ist sowas, schwangere Frauen haben so einen ganz speziellen Esprit, Charme, Ausstrahlung. Sie war zum Zeitpunkt der Dreharbeiten ja auch schwanger. Und ich finde, das ist so eins von den Dingen, die man da so unterschwellig irgendwie mitbekommt. So dieses werdende Mutterwerden, das macht ja was mit einem, die ganzen Hormone und so. Der Körper, der sozusagen sich in so einem Prozess befindet, wo der sich verändert. Ich finde, das schwingt subtil mit. Und ganz besonders, wenn man es dann auch noch weiß, dann achtet man dann erst ganz besonders drauf, was ich jetzt bei diesem Sehen mal jetzt getan habe. Und das andere ist halt auch Marilyn Monroe, und das weiß man halt einfach, das wusste man auch damals schon, die hatte eben halt nicht so das beste Leben. Und da ist eben halt viel schiefgelaufen in ihrem Leben. Und das war jetzt auch nicht die glücklichste Person auf diesem Planeten, um es vielleicht ganz kurz polemisch runterzubrechen. Und ich finde, man sieht in diesem Film sehr viel von Marilyn Monroe, also von ihr in dem Film. Da ist in ganz vielen kleinen Momenten ist da was drin. Das ist so ein ganz kurzer Moment, wo sie sich so an den Kopf mit dem Zeigefinger so antippt und sagt so, ganz schön clever, was? Und das wirkte auf einmal so erfrischend. Das ist nicht wie geskriptet, sondern das ist aus ihr raus. Das ist so ein Stück von ihrer eigenen Identität, die sie in den Film mit reingebracht hat. Und wenn man den Film natürlich jetzt damals gesehen hat, dann war die in der Klatschpresse. Da war die wirklich in jedem Schundzeitschrift, die es gab, war die mit drin, wo man ihr Leben ausgeschlachtet hat. Heute, wo wir das ja auch alles wissen, wie turbulent ja ihr Leben war, was da alles noch mit passiert ist, siehst du das ja auch alles so ein bisschen mit, weißt ja schon was von ihr. Das heißt also, sie ist sozusagen dieser Überstar, der dann in diesem Film mit drin ist. Und für mich ist das nicht Sugar, sondern zum Großteil halt wirklich Marilyn Monroe selbst, die in diesem Film halt spielt, weil eben halt auch viele Sachen von ihr auch mit drinne sind oder ich sie gerne reinsehen möchte, so wie ich denke, dass Marilyn Monroe ist. Und ich glaube, das macht, glaube ich, so den Reiz aus. So dieses, könnte da ein Stück weit die echte Marilyn Monroe mit drinne sein? Und das würde ich ganz gerne auch mal zur Diskussion einfach mal mit hier reingeben. Seht ihr das auch so? Oder ist das nur eine steile These?
Ich kann das nicht mitdiskutieren, einfach weil ich über sie viel zu wenig weiß, um das mitzudiskutieren. So, also das, was ich da gerade als Monolog wiedergegeben habe, ist halt auch wirklich das, was ich da so reingeben kann. Denn ich habe mich nie großartig, ich finde wenig so langweilig und unnötig wie Klatschpresse. Und ich habe mich nie groß dafür interessiert, was ist in Marilyn Monroes Leben so passiert. Hat mich nie interessiert. Interessiert mich bei den meisten Schauspielern ehrlich gesagt herzlich wenig, was die so in ihrem Privatleben so treiben. Ne? Klar kriegt man mal was mit und so, aber ich versuche mich da nicht groß reinzubegeben und da irgendwie... bei Marilyn kann ich es nicht sagen, weil ich mich mit ihrem Leben nicht so auseinandergesetzt habe, dass ich da so viel weiß, was da an Höhen und Tiefen da war und was da so passiert ist. Dementsprechend kann ich da nur staunen und sagen, werde ich nochmal drauf achten, wenn ich den Film nochmal sehe, auf so manche Dinge, manche Details. Ja, aber also zu der Diskussion kann ich leider nicht viel beisteuern. Von daher, Fred, ich reiche weiter.
Ja, es geht mir ähnlich. Man weiß natürlich, das eine oder andere hat es schon gelesen, aber keine Ahnung. Was ich aber auch so sehe, es wirkt vieles so, als würde sie es gar nicht spielen. Na, es wirkt schon, als wäre es echt. Und das ist dann, denkt man ja, eigentlich gut gespielt. Wenn es so wirkt. Also es ist immer so schwer vorstellbar, dass an so einem Filmset man nicht, also einfach man selbst sein kann oder so, eben so viel von sich reinbringt. Aber zur Klatschpresse, ein wichtiger Fakt natürlich, Klatschfakt für den Film ist, dass Tony Curtis und Marilyn Monroe 10 Jahre vor dem Film eine Affäre hatten.
Ah. Siehste, wusste ich nicht. Ich weiß echt eine ganze Menge nicht da.
Ist vielleicht für die Chemie im Film auch nochmal interessant. Vor allem, da er auch diesen Gag gebracht hat, auch Klatschpresse. Nach dem Film irgendwie, wie küsst Marilyn Monroe, wurde er gefragt und er hat gesagt, wie Adolf Hitler.
Ja, das hatte ich auch gelesen.
War als, glaube ich, als Gag gedacht oder sowas. Aber,
Wann hat er den Adolf denn geküsst? Woher weiß er das so genau?
Wird schon seine Erfahrung haben, hat er.
Ja, anscheinend, ja. Harter Spruch, wirklich. Vollkommen unnötiger, harter Spruch. Also klar, ist bestimmt witzig gemeint, aber auch eieiei.
Ja, 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 ja.
Er hat es nochmal irgendwann eingeordnet, hat auch gemeint, okay. So, das war eine blöde Frage und da hat er eben halt blöd patzig halt drauf geantwortet, nur um dann halt zu sagen, dass sie wohl am Set sehr gut geküsst haben soll, aber er hatte ja nur schon eine Affäre, also selbst da hat er wieder Quatsch erzählt, was diesem Mann auch weiterhin nicht sympathischer macht.
Nee, das sind so Gags, das braucht man einfach nicht, nee.
Ja, also wer schlechte Gags sehen will, der kann sich das Begleitmaterial auf der DVD beziehungsweise Blu-ray gerne mal anschauen. Ich hab's nach 20 Minuten, ich hab das ausgemacht.
Ich hab's also auch abgeklickt. Oh, da kannst du doch das Wort gerne bitte nicht mit einbinden, das ist furchtbar.
Genau, ich habe noch ein großes Thema, hätte ich noch auf dem Tablett, dass wir dann in so eine offene Runde reingehen können. Und zwar es sind viele Dinge. Fangen wir einfach mal an. Wir sind ja in den 50ern in den Vereinigten Staaten. Die gesellschaftlichen Normen waren, um das vielleicht mal so auszudrücken, sehr konservativ. Man spricht eben halt auch vom sozialen Konservatismus und hat sehr strenge Geschlechternormen. Und ja, da gab es dann in dieser Zeit eben halt auch den sogenannten Hays Code. Kurze Frage, ihr wisst, was der Hays Code ist?
Ja.
Ich weiß, was der Hays Code ist, ich könnte ihn jetzt aber nicht runterbeten.
Runtergebrochen sind sozusagen ganz strenge Richtlinien, wenn es um Moral und Anstand im Film geht. Das heißt also, Sex darf nicht gezeigt werden. Küssen wirklich nur ganz leicht auf den Mund. Meistens muss nur was davor sein. Und dann
keine Toiletten.
War es mit Gewalt. Keine Toiletten und kein Gewalt zum Beispiel. Und also man darf nicht sehen, wie jemand sozusagen wirklich richtig stirbt. Und an all so eine Sache. Also das sind richtig viel. Ich hau mal in die Shownotes noch mal was rein, wer da was nachlesen will zum Hays Code. Ist ein etwas längerer Beitrag. Auf jeden Fall in dieser Zeit hat sich da Billy Wilder dann gedacht, so als er das mit umgeschrieben hat, dieses Drehbuch, das muss man doch irgendwie aufweichen können oder das muss man umgehen können oder man muss andere Wege finden. Und wir nehmen einfach mal als Beispiel, weil ich es gerade gesagt habe, wegen der Gewalt. Wir haben hier wirklich die Gangster, die sind aufgereiht. Der Gangsterboss steht denen entgegen, gibt einfach nur so ein Nicken und die anderen schießen einfach drauf los. Wir sehen zwar nicht, wie jemand stirbt, aber es wird lange genug geschossen, dass du weißt, okay, das kann jetzt echt nicht so cool ausgehen. Und dann siehst du auch noch die Blutlache, die dort auch noch auf dem Boden noch rumschwimmt. Das heißt also, das Bild, was sich in meinem Kopf jetzt gerade zusammenstellt, ist schon krasser als das, was gezeigt wird. Und das ist so einer von den vielen Momenten im Film, wo der Film das einfach aufbricht. Der Film ist brutaler in der Stelle im Kopf, als es mir zeigen kann. Und umgeht das da ein bisschen. Und das durchzieht sich wirklich durch diesen gesamten Film. Und da ist eben halt auch das Thema Crossdressing zum Beispiel. Das ist so ein Thema Männer in Frauenklamotten. Das ist ja verpönt gewesen. Das konntest du nicht machen. Aber hier durch diese Geschichte, durch diese Verquickung, dass das sozusagen nicht so billig aufgesetzt ist, sondern dass es in der Geschichte einen Grund gibt, gab es da keine Möglichkeit mehr, das jetzt irgendwie rausschneiden zu wollen, sondern das war auch gleichzeitig der Aufhänger des Films. Und ich finde, das hat er wirklich nicht nur für die Zeit gut gemacht, sondern es funktioniert für mich heute immer noch. Ich finde das ist natürlich null glaubwürdig, aber innerhalb des Films funktioniert es für mich. Da, wo er angesiedelt ist in den 20ern. Und da tatsächlich gleich mal die Frage an dich, Udo. Wie hat denn das denn für dich gewirkt? Du hast die Glaubwürdigkeit von diesem, ich sag mal, von dieser Frauen, Männer in Frauen in Sachen Frauenklamotten. Hat das für dich funktioniert? Hat dir das was gegeben?
Nee, das hat nicht funktioniert und das hat mir auch nichts gegeben in dem Sinne. Aber das heißt trotzdem nicht, dass ich das schlecht finde. Das finde ich ist halt eben sowas, was einfach unglaublich. Ich musste akzeptieren, dass das so ist in diesem Film. Auch wenn ich eindeutig die ganze Zeit die Männer sehe und wenn mir auch eindeutig bewusst ist, dass die meisten anderen Charaktere in diesem Film eigentlich auch die Männer sehen müssten. Aber für mich war das einfach fein, weil ich komm mit sowas klar. Wenn mir jemand einen Film vorsetzt, der mir sagt, so, Udo, so ist das, nimm das bitte und akzeptier das und wir machen das jetzt so, dann kann ich das in den meisten Fällen auch wirklich ziemlich gut akzeptieren. Und ich habe halt gesehen, wofür es da ist und das fand ich sehr gut. Ich finde super cool, wie Wilder hier in dieser Zeit Themen angesprochen hat, die da einfach verpönt waren. Alleine wie das Thema Homosexualität hier eingebunden ist, das ist so geil geschrieben. Der hat es hingekriegt auf der Leinwand in einer Zeit, wo das einfach nicht gestattet war, dass eine Frau küsst, weil halt eben die eine Frau keine Frau ist. Aber er hat es trotzdem, er hat es geschafft und er hat auch das homosexuellen Thema eben Frau-Frau, er hat auch Mann-Mann am Ende da reingebracht. Auch super eindeutig. Und ich finde das, ich finde das klasse. Ich finde das toll, wie er das gemacht hat, mit welchen Mitteln und wie unglaublich elegant der halt um diesen Code drumrum getänzelt ist und dir mit seinen Mitteln das hinbekommen hat, dass er die Sachen trotzdem umsetzen kann. Hitchcock war da ein Meister drin, sich diesen Hays-Code zu nehmen und wirklich unglaublich geil, um die Sachen drumherum zu schiffen und die Grenzen bis zum letzten Ende auszuloten. Und Wilder hat das hier in diesem Film genauso geil gemacht, würde ich behaupten. Wirklich, wirklich toll.
Ja, auf jeden Fall. Also, und der hatte, Sunset Boulevard war jetzt zum Beispiel 10 Jahre vorher ungefähr und da hatte ich, weil ich ihn geschaut habe, auch ein bisschen gelesen, war das gleiche Problem. Überall mussten sie schauen, dass sie da irgendwie durch die Zensur kommen und mit Tricks arbeiten, wie sie Sachen anders darstellen oder dann, damit der Film überhaupt produziert werden kann. Und die haben ja richtig auch so Zensoren bei der Filmproduktion teilweise dabei gehabt, ne? Und da haben die das Drehbuch halt nur stückchenweise weitergegeben oder es hat ein ganz, Sunset Boulevard hat einen ganz harmlosen Titel bekommen als Arbeitsversion, damit eben das verschleiert wird. Und ja, ist großartig. Also da war er auch ein Meister, der Herr Walter, und hat er in dem Film richtig gut gemacht. Er hat wirklich Themen angesprochen, die ja nicht nur zu Zeiten des Hays Codes, sondern ja auch später in den USA immer noch lange problematisch waren, dass er die gut verpackt hat.
Also ich finde hier, Billy Wilder geht so ein Stück weiter als ein Alfred Hitchcock. Hitchcock hat ja vor allen Dingen auch fetischisiert, also was ja seine Fetische betrifft. Und auch er war jetzt nicht, ist nicht so weit gegangen, weil überlegt mal die Knutsch-Szene auf dem Boot. Wie Marilyn Monroe versucht, Tony Curtis zu küssen, er vorgibt, nicht zu merken und zu spüren. Und das geht ja sehr lange. Sie versucht es ja mehrfach, bis sich so langsam was zuckt halt. Und das wird da ja richtig ausgespielt. Ich finde, das schon ist ja wirklich direkt on the nose. Und das scheint ja auch wirklich echt durchgegangen zu sein. Vielleicht gleich eine Frage zu dieser Szene. Jetzt, wo ich sie nur gesehen hatte, dachte ich so, die ist bestimmt was langweilig, aber irgendwie hat die echt mich da reingesogen. Ich kann das nicht erklären, warum. Wie ging es euch denn bei der Szene?
Das hatte ich ja vorhin eigentlich schon gesagt, die hat mich halt auf zwei Arten begeistert. Die hat mich inhaltlich begeistert, also langweilig zu keinem Zeitpunkt. Es hat mich begeistert, wie das mit den beiden Figuren ist. Ich mag so einen langsamen Aufbau und ich mag, wenn das dann auch zu was führt und wenn ich auch einen ganz kurzen Moment habe, wo ich denke, boah, jetzt muss sie doch aufgeben, weil er jetzt einmal zu oft gesagt hat, nee, da tut sich nichts. Also das fand ich fantastisch. Ich mag das gerne, dass das so bis zum letzten Ende ausgereizt wird. Aber die Szene hat mich parallel dazu eben auch audiovisuell so überzeugt und so erwischt, weil ich einfach ich habe dieses Licht wahnsinnig gern gesehen. Also diesen Raum, diese Lichter und Schatten. Also auf beide Arten eine tolle Szene. Auf beide Arten eine Szene, bei der ich auch wirklich Spaß hatte, sie zu gucken und wo ich auch sagen muss, beim zweiten Mal, ich habe nochmal zurückgespult, um sie nochmal komplett zu gucken. Weil mich das wirklich, war beim ersten Mal durchgucken, war ich so sehr drin in dieser Optik, dass ich dann nochmal viel mehr zuhören wollte, was mir bei der ersten Rutte nicht gelungen ist, weil ich halt einfach gucken musste. Ich musste so viel gleichzeitig verarbeiten, das habe ich nicht geschafft. Fred.
Zu lang fand ich sie nicht. Also es hat mir auch einen Schmunzler auf jeden Fall abgerungen, die Szene.
Dann würde ich fast sagen, ich würde mich langsam Richtung Ende vorarbeiten. Ich habe dann noch eine Frage, aber bevor ich die Frage aufgreife, würde ich erstmal fragen, was habt ihr denn noch auf dem Zettel stehen, was wir noch besprechen sollten?
Tatsächlich habe ich alle Fragen und Punkte mit reingeschmissen. Ich glaube, ich habe noch eine einzige Frage für den Schluss übrig. Das wäre, soll ich die direkt raushauen?
Auch keiner raus.
Okay. Fred, was sind denn deine liebsten Nebenfiguren?
Ich mag tatsächlich den Osgood. Mag ich sehr. Und am Schluss, den du angesprochen hast, den Sprecher, das ist eine Art von, also den Chef, das ist eine Art von Trübe, die ich einfach großartig fand und die irgendwie in den Film passt und trotzdem einfach nicht zu erwarten war. Ja, nee, das waren schon die beiden
Liebsten. Okay. Und Basti, wie war das bei dir mit den Nebenfiguren? Welche haben dich am meisten gekriegt und warum?
Na, der kleine Bonaparte auf jeden Fall, weil das Ding, das haben wir damals auch auf dem Schulhof nachgequatscht. Also wirklich gerade mit dieser wechselnden Tonalität halt so, nun meinen manche Leute, dass er vielleicht etwas großkotzig geworden ist. Aber ich sage immer wieder, und dieses so in den Singsang übergehen, das hat uns damals wirklich echt umgehauen. Es hat mich jetzt auch wirklich wieder gefreut und dachte mir, ah, stimmt, jetzt kommt in die Szene. Und ich mochte auch George Raft als Gamaschen-Columbo, weil der so furztrocken ist. Der wirkt auch wirklich in einigen Szenen wirklich super diabolisch. Und auch dann zum Schluss, wo er dann an diesem Bankett dann da sitzt und dann sagt, Geburtstag? Ich habe in 3 Monaten Geburtstag. Nun, wenn schon. Also dieser Schlagabtausch, der ist funktioniert super gut. Und die beiden mochte ich wirklich sehr. Das sind so meine beiden Lieblinge. Udo, wer ist denn aber dein Liebling?
Ja, also der absolute Liebling ist tatsächlich auch der Milliardär. Ich finde ihn ganz, ganz großartig. Und das auch von der ersten Szene an. Der catcht sich eigentlich jede Szene, wo er eine größere tragende Rolle spielt, die schnappt er sich sofort, weil der so unglaublich charmant ist, weil der so unglaublich Esprit verspürt, weil der so... Der geht halt immer ein Stück zu weit, aber macht das nicht auf eine unsympathische Art und Weise. Und das finde ich so cool. Ich mag, ne, wie er die Dinge verpackt, wie er die Dinge sieht, wie er die Sachen anspricht. Das gefällt mir hervorragend. Und ja, ich hatte es eingangs erwähnt, den Pagen finde ich toll, weil der so unglaublich drüber ist. Der ist rotzig, der ist frech, aber der ist halt an dieser Grenze zur Übergriffigkeit, aber das sehe ich halt hier auch wirklich als ganz eindeutig eingebundene Kritik von Wilder und als ein wirkliches Aufzeigen von Merkmalen. Und ich finde, dieser Typ spielt das ganz fantastisch. Der spielt dieses drüber ganz fantastisch. Dieses Minenspiel, was der da mitbringt, ist super. Der ist wirklich einfach ein unglaublich frecher Typ, der trotzdem was Sympathisches hat. Der ist nicht komplett unsympathisch. Der ist nicht so ein Typ, den man am liebsten rausschmeißen oder eine saftige Ohrfeige verteilen würde, sondern wo man sagt, irgendwie das Schauspiel ist genau das, was dieser Charakter bringen soll. Hochachtung dafür. Das hat er wirklich toll gemacht. Perfektes Casting für diese Rolle, die er da bringt. Und ich mag auch, und da fehlt mir jetzt leider der Rollenname, das weiß ich nicht genau, den ist das der Produzent dieser Tanzgruppe? Oder was ist er genau? Was ist seine Funktion? Binstock? Genau, richtig. Was ist seine Funktion in dieser Tanzgruppe?
Das ist sozusagen der, wie der Produzent sozusagen, ja. Genau.
Und den fand ich auch, Der hat ganz kleine Momente, aber der hat immer sehr gute Momente. Und das sind auch wichtige an verschiedenen Stellen für den Film, wie diese Sache mit dem Koffer oder so. Der macht nicht viel, der ist kein großer Komödiant und vielleicht, ich weiß noch nicht, der beste Schauspieler vielleicht auch nicht, aber ich finde den cool in dem, was er tut. Und ich habe das einfach gern gesehen. Immer wenn er dann rangeschrien wird und irgendwie so seine kleine Funktion da erfüllt, ist auch eine Nebenrolle, die ich einfach irgendwie sehr sympathisch finde, sehr mag. Der irgendwie was sehr Freundliches damit reinbringt. So war mein Eindruck. Ja, ich glaube, das sind so meine liebsten Nebenfiguren. Ich finde generell auch rundherum, es gibt noch ganz viele andere, da hat Wilder hier ein gutes Händchen bewiesen und da hat generell das Drehbuch auch ein gutes Händchen für ganz, ganz viele tolle, kleine, sich echt anfühlende Nebenfiguren. Es ist ein absolut starker Punkt in diesem Film. So, Fred, hast du noch Dinge auf deiner Liste?
Keine mehr. Alles gesagt.
Alles gesagt. Machen wir dann jetzt hier das Fazit stimmt. Oder was?
Nein. Ich hatte ja gesagt, ich habe ja noch was.
Los.
Bevor wir dann rübergehen können. Und mir ist gerade noch was eingefallen, was ich zumindest noch erwähnen möchte. Nämlich, ich möchte ganz gerne auf die SynchronsprecherInnen hier eingehen. Denn ich kenne diesen Film wirklich nur auf Deutsch. Ich habe versucht, ich habe überlegt, guckst du ihn jetzt auf Englisch auch an oder nicht? Und dachte mir so, das ist wie beim Weißen Hai. Nee, das funktioniert einfach nicht. Ich habe mir da nochmal angeschaut. Benno Hoffmann hat sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt, wenn er diesen Handlanger, diesen ersten Handlanger vom Gamaschen-Columbo spricht und so, du auch. Und diesen Duktus halt in seiner Stimme da, das hat auch mein Vater auch immer so gesagt. Wir haben uns da gekringelt vor Lachen. Ja. Georg Thomalla, ja, fantastisch, was der da alles runterrattert. Ich mochte ihn ja selber ja schon als Schauspieler sehr gerne, aber auch seine Synchronrollen, alle für Jack Lemmon, fantastische Arbeit. Aber auch Margot Leonard macht hier einen fantastischen Job. Eric Schumann, den ich eigentlich fast gar nicht in anderen großen Rollen kenne. Aber wen ich sofort rausgehört habe, ist Arnold Marquise. Der spielt, der spricht ja auch den Gamaschen Columbo. Und der hat ja John Wayne gemacht, Humphrey Bogart, Robert Mitchum und Bud Spencer und James Coburn. Also das ist eine echt tolle Liste. Da kann man gerne mal reinschnarchen, wer hier alles synchronisiert hat. Aber die mag ich wirklich gerne. Kurz nochmal gegengecheckt. Wie fandet ihr die Synchro?
Ich hab mal auf Englisch geschaut und die alte Synchro habe ich nicht im Kopf.
Ich habe nämlich zwischendurch auch immer mal wieder auf Englisch rübergeschaltet und habe auch da festgestellt, das kann ich so nicht gucken. Das muss ich in der Synchro gucken. Mhm. Das ist einfach aus dem Bauchgefühl raus. Das ist für mich so ein Film, den gucke ich in Synchro. Punkt, fertig und basta.
Bin mir auch ziemlich sicher, dass ein Großteil unserer Zuhörerinnen den wahrscheinlich auch nur in der Synchro kennt. Jo. Frage gleich auch an da draußen, wer guckt denn nicht in der Synchro? Das würde mich mal interessieren und warum? Und früher oder später schaue ich mir den bestimmt nochmal im Original an, aber jetzt für das Gespräch dachte ich mir so, nee, da muss ich in meinen alten Erinnerungen baden. Genau, bevor wir ins Fazit gehen, hatte ich tatsächlich noch was und zwar, stellt euch vor, ihr habt irgendjemanden bei euch im Freundeskreis, Bekanntenkreis, der diesen Film auch nicht kennt. Und ihr müsstet eine einzige Szene aus dem Film herausnehmen und ihm vorspielen, um ihm den Film anzuteasen. Fred, welche Szene würdest du jemanden vorspielen, um diesen Film schmackhaft zu machen?
Das ist eine gute Frage. Es käme ja auch auf den Typen Menschen drauf an, wie der so tickt. Aber wenn ich... Oh Gott, also meine Lieblingsszenen ist sind mit am Anfang gleich, die Verfolgungsjagd fand ich gleich richtig gut. Die würde nur ein falsches Bild entstehen lassen. Und vielleicht ist es tatsächlich auch diese Badewannenszene und was er vorhin auch gesagt hat, wo dann auch, da ist der Witz so schön rasant und als dann Tony Curtis so böse rausschaut irgendwie, vielleicht ist es die. Und vielleicht auch, wenn ich jetzt Marilyn Monroe bei mir nicht ganz so verfängt wie bei anderen Menschen, die, wo sie ihr berühmtes Lied singt. Ah, so, ich würde inzwischen, das ist einfach schön in Szene gesetzt. Eine von den dreien müsste ich mir dann spontan überlegen, wie es zu dem Freund passt.
Mhm. Udo?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Mir schwebte auch erst die Badewannenszene vor. Aber nee. Nee, Nee, ist es nicht. Auch so eine ikonische Szene eigentlich wie die im Zug mit dem Cocktailshaker und so ist es für mich auch nicht, weil eben der Humor für mich nicht der Kern dieses Films ist und auch nicht irgendein Grund, den weiter zu empfehlen. Ich hatte kurz an diese jetzt mehrfach schon erwähnte Mafia-Szene gedacht und an den Redner. Das wäre für mich ein Anwärter, aber ich glaube, um auf den Punkt zu bringen, was ich an diesem Film so mag, ich ganz persönlich, ist es wahrscheinlich wirklich die lange und eher ruhige und sehr fokussierte Kussszene. Weil ich finde, da ist eben am meisten drin von dem, was ich so schätze, nämlich was die Optik angeht, was den Klang angeht, was die Chemie zwischen den Personen angeht und was eben auch diese feinsinnige Art von nur ganz leicht mit Humor angehauchter Sympathie angeht. Die kommt da für mich rüber. Das schließt jetzt halt den Lemon leider aus, aber ist trotzdem, glaube ich, die Szene, die ich wählen würde, weil da für mich am meisten drinsteckt von dem, was ich in diesem Film so mag. Basti, und du?
Mhm. Bei mir ist es die Badewannenszene, ganz klar.
Okay.
Die würde ich jedem vorspielen, sagen, hier, guck dir das an, kannst du damit connecten?
Mhm.
Und genau, das wäre sie bei mir.
Eigentlich wäre es für mich sogar fast, aber das ist natürlich ein ganz mieser Spoiler. Eigentlich müsste ich das Finale wählen, weil ich finde das Finale, was das angeht, am stärksten. Der Moment, sobald die alle zum Steg eilen und dann von da an so das ganze Finale, weil ich finde, das ist eigentlich die Essenz des Films. Die steckt genau da drin. Aber das kann man halt nicht bringen, weil man dann das Ende spoilert. Das ist totaler Mist. Aber das wäre eigentlich sonst die Szene.
Mhm. Ja, ich wollte mal versuchen, mit einer etwas anderen Frage heute mal aus dem Gespräch rauszugehen. Aber danke für die Antworten und wir können ja überlegen, ob wir das beim nächsten Mal auch nochmal machen wollen.
Mhm.
Klar. Genau. Ich bin jetzt soweit leer, was meine Themen betrifft. Wenn es von euch nichts mehr gibt, würde ich sagen, lasst uns ins Fazit streiten. Und Fred, ich würde dich bitten, wie sieht es denn bei dir aus? Was hast du zu fazitieren?
Ich denke, das kam gut rüber. Ich finde den Film objektiv sehr gut. Er ist auch gar nicht langweilig. An manchen Stellen catcht er mich einfach nicht so, aber ich finde, das ist ein Film, den darf ruhig jeder mal gesehen haben. Und den kann man ja auch wirklich vom 8-jährigen Basti bis zum 45-jährigen Fred jeden empfehlen, ohne Alterseinschränkung.
Sehr schön.
Udo. So, ich lebe jetzt sagenhafte 3 Tage mit diesem Film. Und das hat schon ganz schön viel mit mir gemacht. Mit erster Sichtung, zweite Sichtung und diesem Gespräch. Denn die Reise ist wirklich phänomenal, weil beim ersten Mal habe ich den geguckt und ich habe dann wirklich da gesessen und dachte mir, gut, ich sehe viele Dinge, die ganz cool sind, aber eigentlich finde ich den Film erstmal einfach nur okay. Und dann habe ich aber trotzdem gemerkt, wie mich das total beschäftigt. Warum finde ich den nur okay? Was ist denn da los? Und habe das hinterfragt. Und habe eben gesehen, oh, da ist meine Erwartungshaltung, die stand ganz, ganz groß darüber. Ich wollte einen Film anmachen, der mich zum Lachen bringt, weil mir gesagt wurde, es ist die verdammt nochmal beste Komödie aller Zeiten. Scheiße, das ist sie für mich überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nicht mal im Ansatz. Das ist für mich an der Grenze zu, ist das überhaupt eine Komödie? Ja, da ist Humor drin, aber das ist für mich überhaupt gar nicht und auch nur im Ansatz irgendwie der Kern dieses Films. Und dann ging meine Reise weiter zu einem, okay, ich gucke den Film ganz anders. Ich gucke den Film als ernsthaften Film, als Verwechslungsding, als Sympathieding, als eine Art Romanze und ganz, ganz viel eben als Billy Wilders Statement vielen Themen gegenüber. So, und mit diesem Blick habe ich plötzlich einen richtig tollen Film bekommen. Habe einen Film bekommen, der mich handwerklich vollkommen begeistert, der mich inhaltlich wirklich catcht und wo ganz, ganz vorneweg die Figuren mich total erwischen. Und ab da hatte mich das Ganze. Die Sympathie war da. Die Sympathie war nicht nur von einer oder zwei oder drei Figuren da, sondern direkt von ganz, ganz vielen. Und sobald ich mich entspannt habe mit meiner Erwartungshaltung, hatte ich plötzlich einen Film vor mir, der bestimmt nicht perfekt ist, aber der trotzdem ganz, ganz, ganz viel da drin hat, was ich mag und was garantiert auch macht, dass ich zu dem zurückkehre. Und ich glaube, das ist einer von diesen Anwärtern, der bei mir die Chance hat, und wie das bei mir manchmal passiert, dass ich den jedes Mal, wenn ich ihn gucke, ein kleines bisschen lieber mag, weil ich mich dann auf diese Dinge konzentrieren kann, die ich eben so gerne mag. Und da gibt's hier so viel, ich bin mir ganz sicher, bei einem dritten und vierten und fünften Mal, die ich den gucke, werde ich die immer noch ein bisschen mehr zu schätzen wissen und werde noch mehr Verbindung aufbauen. Das kann ich bei diesem Ding hier schon spüren. Von daher bin ich wirklich begeistert, Basti, dass du den hier mitgebracht hast. Bin ich sehr, sehr dankbar. Ich hätte den selber niemals irgendwie, glaube ich, irgendwo mitgenommen und gesagt, boah, den schmeiße ich mir jetzt mal in den Player. Wäre auf meiner Speisekarte nicht drauf gewesen. Und ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar. Aber als ganz abschließendes Fazit, quasi als hinteres Fazit, muss ich sagen, Basti, schau Charade und vor allem, bitte, schau Sunset Boulevard.
Also beide Filme sind riesengroß auf der Liste und auf diesem großen To-Do-Stapel. Mhm. Neben auch noch 1, 2, 3. Die Liste ist verdammt lang. Mhm. Es ist auf meiner Liste.
Sehr gut. Schaubefehl sozusagen. Dein Fazit.
Ich greife jetzt einfach mal ein paar Sachen auf, die du gesagt hast, Udo. Nämlich, für mich ist ja, manche mögen es heißt ja, nicht einfach so eine Komödie, sondern für mich ist es ja eigentlich so ein Mix aus verschiedenen Genre-Elementen. Du hast eine Romanze da drin, du hast einen Gangsterfilm da drin, du hast eine Verwechslungskomödie drin und ein bisschen Screwball-Comedy. Und das alles wird einfach in den Zementmischer reingeworfen, wild rumgeworfen und dann wird dann halt dieser tolle Film halt daraus gemörtelt. Und ich muss wirklich sagen, das ist eine schöne Achterbahnfahrt, dieser Film. Der nimmt mich die ganze Zeit auf eine Reise mit und der lässt mich echt nicht Langeweile aufkommen, gar nicht. Und du hast auch einen wichtigen Punkt gesagt, ich nehme den Charakteren das ja nun wirklich auch ab, also innerhalb dieses Films. Ich weiß, dass das auch überzeichnet ist, aber trotzdem schaffen die das, mir das glaubwürdig nahezubringen. Und das fasziniert mich ja immer noch, dass es ein Film schafft, nach 65 Jahren sowas immer noch bei mir auszulösen. Das ist ja schon mal ein Ding. Aber auch nach meiner langen Rezeptionsgeschichte, dass du das immer noch kann. Ich weiß ja genau, was passiert, aber irgendwie, umso älter ich werde und ich mich verändere, meine Sichtweise verändert, der Film bleibt ja gleich und trotzdem kann ich immer noch so viel rausziehen. Und das ist, wie ich finde, was absolut Positives und Erstrebenswertes. Also es ist echt toll. Und gerade eben halt auch, wenn man jetzt vielleicht sogar mal mit einem zeitgenössischen Blick drauf schaut auf diesen Film. Ja, wenn man einfach sagt, okay, wie gehen denn die jetzt hier mit den Frauen um? Du hast es vorhin sehr schön gesagt, Udo, der Kollege hier, der Page hier, der sich so furchtbar rotzig da verhält, der hält uns da einfach nur den Spiegel, beziehungsweise den Spiegel vor. Und der macht genau das, was man eben halt nicht machen sollte, übergriffig sein und zeigt denn das eben halt, dass es eben halt uncool ist. Und das muss wirklich sagen, also auch unter diesem Aspekt macht es den Film sogar noch besser. Und ich kann wirklich sagen, also so wirklich so ein Evergreen, der geht immer, den kann ich mir immer anschauen. Das ist so, das ist ein fantastischer Klassiker, wenn man das so sagen kann. Und ich bin froh, dass ich den in meinem Regal habe und hoffe auch sehr, dass der auch mal einen vernünftigen Release auch mal bekommt in Deutschland. Da gibt es eine sehr vergriffene Blu-ray, ansonsten gibt es halt die DVD, die kriegt man hinterhergeworfen. Qualität ist okay, aber das Bonusmaterial ist schon, ganz schön veraltet und jetzt auch nicht so toll.
Ach so, okay.
Genau, aber
weil online ist der eine Top-Qualität zum Streamen.
Ich meine halt wirklich okay, im Sinne von, es ist eben halt eine DVD, die ist ja sozusagen, die hat ja, es geht nicht um das Bildmaß, sondern okay, um die Auflösung. Mhm. Und wenn ich mir auf so einem riesengroßen 4K-Fernseher SD-Qualität reinziehe, dann ist das ja aufgebläht und das sieht entsprechend aus. So ist es zu verstehen.
Mhm. Dann darf ich noch einen kleinen Ausblick geben, was als nächstes vorbeikommt.
Sehr gerne, Udo.
Denn als nächstes haben wir ein kleines Zweiergespräch anstehen und wir bleiben in dieser älteren Zeit. Und zwar kommen wir auf das Jahr 57, Regisseur Henry Hathaway. Und da haben wir Stadt der Verlorenen, beziehungsweise im Originaltitel Legend of the Lost. Ein Klassiker meiner späten Kindheit, Jugend und ich liebe ihn bis heute. Und da zerre ich den Basti wieder hier fürs Mikrofon mit einem gut aufgelegten John Wayne, mit einer Sophia Loren. Und das wird interessant, weil Abenteuergenre hatten wir hier noch nicht oft und jetzt, da steigen wir mal ganz tief ein und es bleibt heiß, denn wir bewegen uns da in der Hitze der Wüste. Freue ich mich drauf. Genau, und dann haben wir noch als nächstes Gespräch, ich habe jetzt irgendwie das große Glück, dass ich beide Male den Film raussuchen durfte, weil ich beim Zweiergespräch jetzt dran bin und eben dann auch beim Dreiergespräch dran bin. Mhm. Und da steigen wir in den Horror-Oktober ein mit einem Film, da wollte ich schon lange mal gerne drüber sprechen, weil ich finde, der hat so, der ist in einer Linie irgendwie mit den Großen des Genres, der wird oft in einem Atemzug genannt mit so einem Hellraiser oder auch mit anderen Größen, ne, mit so einem Halloween oder so. Aber der steckt immer irgendwie eine Reihe dahinter, irgendwie so mit einem Fuß in der B-Reihe. Und ich finde, das ist ein sehr besprechenswerter Film. Und zwar werden wir über Phantasm, das Böse. Da werden wir drüber sprechen und auch da bin ich unglaublich neugierig, wie ihr den so findet, was ihr davon haltet und was wir da aus diesem Film so rausholen können. Also liebe Leute, da draußen an den Hörgeräten, da könnt ihr euch schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. Schnappt euch Legend of the Lost, schnappt euch Phantasm, guckt da vielleicht schon mal rein und dann könnt ihr bei uns im Gespräch noch besser mit einsteigen, wenn ihr diese Dinger gesehen habt. Weil ich tippe drauf, ihr da draußen habt die beiden Filme bestimmt noch nicht unbedingt beide gesehen. Vielleicht einen davon, vielleicht auch nicht. Ja, bereitet euch gern vor und wir freuen uns aufs Gespräch.
Ja, cool. Super. Das war der Ausblick für die nächsten zwei Folgen. Ich danke euch beiden für das sehr schöne Gespräch und vor allem sehr lange Gespräch. Wir haben jetzt hier zumindest netto Aufnahmezeit über 2 Stunden.
Manche mögen es lang.
Offensichtlich. Das war sehr kurzweilig, als hätte Billy Walter unser Gespräch gedreht.
Ja, ist wirklich so. Ja, Basti, da musst du jetzt als Cutter aber noch alles geben. Wir erwarten hier ein Meisterwerk.
Ich bin stets bemüht.
Ja, sehr gut.
Super. Cool. Ich danke euch nochmal. Ihr da draußen, danke fürs Einschalten. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Ahoi.